Hey, hier ist der Max vom Streamgestöber-Team. Diese Folge klingt ein bisschen anders als sonst. Sie wurde nämlich zuerst als Livestream auf dem Moviepilot-YouTube-Kanal gezeigt. Ansonsten bleibt aber alles gleich. Wir von Moviepilot reden über eine Serie und ihr könnt ganz entspannt zuhören. Und jetzt viel Spaß.
Hallo, liebe Moviepiloten und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Livestreams. Lange ist es her, lange ist es auch erst recht für mich her, meine Güte. Aber wir sind zurück und wir streamen jetzt Woche für Woche über House of the Dragon, dem Game of Thrones Prequel. Und deswegen, ich will gleich, bevor wir loslegen, denn ich glaube, wir haben viel zu besprechen. Wir haben auch echt ein Panel hier, der kann was. Der kann mehr als ich, wenn es um Westeros geht. Und darüber bin ich auch sehr froh und ich bin sehr dankbar dafür. Aber hier wird es zu Spoiler kommen, was Game of Thrones angeht und was Folge 1 von House of the Dragon angeht. Und ich glaube, dass wenn man generell anfängt, Sachen zu analysieren, kann es auch passieren, dass man ein bisschen über die Bücher spricht. Deswegen, wenn ihr absolut, absolut, absolut spoilerfrei leben wollt, vielleicht wartet ihr und schaut euch diesen Stream später nochmal an. Ansonsten, hey, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde live auf Moviepilot. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal ganz kurz Danke sagen, und zwar ganz, ganz, ganz vielen Leuten. Aber bevor ich das tue, möchte ich meine großartigen Gäste begrüßen. Angefangen mit, Totale bitte. Da ist es. Jenny, Westeros-Expertin, meine Lieblingsgesprächspartnerin, wenn es um Westeros und Game of Thrones geht. Wie lange ist es her, dass wir zusammen gestreamt haben?
2 Jahre.
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das letzte Mal haben wir über die besten Filme des Jahrzehnts gesprochen. Aber als wir vor 3 Jahren Woche für Woche über Game of Thrones Staffel 8, ein sehr kontroverses Thema, das hier auch nochmal Thema wird, geredet haben, da warst du, glaube ich, in jedem einzelnen Stream anwesend. Stimmt das?
Ja, mehr oder weniger. Ich glaube, einmal wurde ich mindestens von meiner hervorragenden Kollegin Andrea vertreten.
Stimmt. Ich glaube, ausgerechnet im Finale sogar. Ich weiß es nicht mehr. Aber wir haben ja da nochmal einen Rückblick gehabt und da warst du dabei, denn ich bezeichne dich ja gerne als Lexikon von Westeros. Ist das fair?
Ich glaube, jetzt schürst du so hohe Erwartungen, die ich niemals erfüllen kann, dass ich sagen kann, das ist total unfair, Yves. Aber danke trotzdem.
Sehr schön, dich wieder hier zu haben. Und ganz, ganz links haben wir die Rückkehr von, ich glaube, dem Herzen dieser Show. Ist es Hocker? Hocker?
Yay!
Wundervoll, denn auch Hocker. Er ist bereit. Er hat davor gesagt, Winter is coming. Hat er wirklich geflüstert. Ihr habt es einfach nur nicht mitbekommen. Aber mindestens genauso wichtig wie Hocker ist Sebastian von Filmstarts, das Ying zu meinem Yang. Kriege ich das so hin überhaupt noch? Ja, kriege ich so hin.
Darf ich kurz eine Ansage an André machen?
Bitte?
André, deine Telly-Lights sind verkehrt rum. Die leuchten falsch, weil jetzt leuchtet die, genau, die leuchten immer noch falsch. Weil wenn, okay, gut.
Furchtbar, André.
Darf ich auch noch eine Ansage machen? Nicht an André.
Bitte.
Und zwar an alle HörerInnen unseres Movieplot-Podcasts Streamgestöber, weil da erscheint hinterher nach diesem Livestream dann immer quasi die Tonspur und dann im Feed und dann kann man da auch diesen Livestream hören hinterher.
Das heißt, diesen Livestream wird es auch in Podcast-Form geben. Das heißt, vielleicht seht ihr uns gerade gar nicht, aber hört unsere bezaubernden Stimmen. Deswegen, hey. Ja. Wundervoll.
Machen wir jetzt so ein ASMR-Podcast.
Genau.
Hallo.
In eigener Sache möchte ich mich an dieser Stelle mal ganz, 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 ganz doll bedanken, weil es ist lange her, dass ich in einem Raum saß, in dem so viele Menschen saßen, die mich jetzt vertreten haben in der letzten Zeit. Ich bin länger ausgefallen. Und deswegen erstmal riesigen Dank an die beiden Jungs in der Box, Hardy und André, dass ihr das hier irgendwie die Lichter angelassen habt. Einen großen Putscher-Patscher-Hands-Together-Applaus für euch beide und auch natürlich heute. Und ich freue mich, dass ihr uns auch hier weiterhin unterstützt über die kommenden Wochen. Deswegen nichts als Liebe geht raus und Jenny, auch danke für dich. Du hast uns auch vertreten. Wenn ich mich nicht irre, war das der Rings of Power.
Herr der Ringe der Macht, nennen wir das.
Herr der Ringe der Macht Preview Stream. Danke dafür, das hat mir auch eine Menge, Menge bedeutet. Und Sebastian, natürlich auch du, der wirklich hier auf diesem eisernen Thron des Moderators saß.
Der hat nicht gepasst. Ich habe mich gefühlt wie Sam Wilson, der Captain America's Schild bekommt.
Oh, nee, danke,
gedacht,
danke.
Es fühlt sich
hat mir echt eine Menge bedeutet. War echt toll zu sehen, dass ihr das hier weiter rockt, als ich da war. Und natürlich auch euch da draußen. Ihr habt mir so viel geschrieben. kann ich nicht in Worte fassen, was, wie viel mir das bedeutet hat. Und deswegen bin ich jetzt auch wieder hochmotiviert zurück mit den unsterblichen Worten von Arnold Schwarzenegger. I'm back. Und damit legen wir jetzt los. Das ist die letzte Warnung. Wenn ihr überhaupt nicht gespoilert werden möchtet, dann... Ja, es gibt ganz viele andere Videos auf diesem Kanal, die nichts mit House of the Dragon zu tun haben. Aber wenn ihr mit uns diskutieren wollt, bleibt bitte am Ball. Deswegen fange ich diesen Stream an. Ich erinnere mich grob daran, dass diese Streams immer damit anfangen, dass ich einfach mal so eine Frage in die Runde werfe. Und zwar, wie hat euch House of the Dragon Folge 1 gefallen? Sagen wir mal so auf einer Skala von 1 bis 10. Würde mich sehr interessieren, was da so für ein Schnitt bei rauskommt im Chat. Und ich stelle einfach mal die gleiche Frage euch beiden. Natürlich mit ein bisschen generelle Eindrücke. Hat es euch gefallen? Was war eure Erwartungshaltung? Was wurde getroffen? Was wurde übertroffen? All das interessiert mich sehr. Jenny.
Also ich muss dazu sagen, ich habe die zum ersten Mal im Kino gesehen, bei so einer Preview in Berlin. Ich darf angeben, ich habe kostenlos Popcorn bekommen. Das war nicht das Beste. Das Beste war wirklich die Folge, dann zu sehen, auch wenn das Popcorn lecker war. Ich war wirklich sehr begeistert. Ich hatte lange Zeit keine richtige Lust auf eine neue Game of Thrones Serie, weil ich mit der alten recht zufrieden war und eigentlich nicht endlose Sequels in meinem Leben brauche oder Prequels. Und war dann doch weggeblasen, wie schnell ich wieder in den Rhythmus von Westeros sozusagen gekommen bin. Und auf meiner Skala von 1 bis 10 wäre das mindestens eine 8,5 gewesen.
Eine 8,5, das ist eine Ansage.
8,5 lese ich hier tatsächlich auch sehr, sehr viel im Chat. Also wirklich, vor allem interessanterweise auch genau 8,5. Sehen hier aber auch ein paar 10. Chenix schreibt schon mal 10 von 10. Die Folge hat endlich meine Liebe zu Game of Thrones wieder entfacht. Und die Bücher hole ich jetzt auch nochmal nach. 8, 9 von 10. Sigi gibt nur eine 0. Okay. 8 von 10, 7 von 10. Joa. Subik schreibt, 8 von 10 war nicht perfekt, hat aber mein GOT-Herz wieder aufgewärmt. Hab direkt wieder angefangen, das Mutterschiff durchzubingen. Ja, da haben wir heute gerade mit Yves drüber gesprochen, dass ich die Originalserie auch nochmal wieder gucken muss, weil es ist auch ewig her, dass ich die irgendwie gesehen habe. Und ich habe sie auch eigentlich nur immer in diesem Zusammenhang geguckt und habe sie nie nochmal wiederholt. Und ich habe da echt nochmal Bock drauf. Mir geht's aber wie dir, Jenny. So, ich hatte auch so, vor allen Dingen, es hieß ja dann erst so, jetzt kommen irgendwie, wissen Sie, sind ja immer noch gefühlt 7 Spin-off-Serien angekündigt und hast du nicht gesehen. Und ich dachte mir auch so, nachdem diese Serie über den langen Winter abgesetzt wurde, dachte ich, okay, das klingt nicht so geil, wenn sie sogar den Piloten drehen und den dann doch wieder in die Tonne kloppen. Und dann kamen so die ersten Trailer und dann dachte ich auch, okay, das sieht auf jeden Fall nach Westeros aus und fand die erste Folge auch sehr cool. Ich gebe eine 8 von 10.
Ich benutze mal wieder den Poker-Jargon und sage Call, denn auch ich gebe der Folge eine 8 von 10. Ich war, muss ich sagen, überhaupt nicht gehypt auf die Show. Überhaupt nicht. Aber ich hatte auch keine negative Anti-Haltung. Ich dachte mir, die kommt halt. Das war wirklich so meine Haltung zu House of the Dragon. Und auch als der Trailer kam, gab es kein Video auf Moviepilot, weil ich keine besonders starke Meinung dazu hatte. Was mir positiv aufgefallen ist, dass so ein bisschen das Feeling wieder da war von Westeros, von Game of Thrones. Das ist mir persönlich immer wahnsinnig wichtig, dass selbst wenn man eine andere Geschichte erzählt oder andere Aspekte hervorheben will, dass es sich trotzdem organisch irgendwie anfühlt, dass es immer noch zu dieser Welt gehört. Sonst hat man so einen krassen Kulturschock, dass man sagt, okay, ihr habt einfach nur den Franchise-Namen benutzt, um eine ganz andere Story zu erzählen, die nicht mal die gleiche Bildsprache hat und so weiter und so fort. Und das fand ich im Trailer damals ganz nett. Und jetzt habe ich es gestern gesehen und wie sehr viele in den Kommentaren wurde ich wieder entführt nach Westeros. Und das muss ich dieser Serie einfach lassen. Es hat nicht lange gedauert, so circa nach 5-6 Minuten war ich drin und habe mich auch daran erinnert, wie heiß ich damals immer wieder auf die nächste Game of Thrones Folge war. Die Serie heißt House of the Dragon und da ist halt Name Programm. Es ist ein anderer Approach. Das bedeutet, wir sind halt die ganze Zeit bei den Targaryens, was ich so halt nicht gewohnt bin. Und ich gerade damals im Pilotfilm von Game of Thrones schon fast verwirrt wurde, wie viele unterschiedliche Türen da aufgemacht wurden. Wir hatten ja Danny in Essos, meine ich damals noch. Dann hatten wir die ganze Geschichte hinter der Mauer und King's Landing und so weiter, Winterfell. Das ist hier alles nicht der Fall, aber nichtsdestotrotz, ein paar Charaktere sind schon direkt im Kopf geblieben, die Szenerien waren wieder wunderschön, die Kameraarbeit war toll und die Musik ist natürlich auch immer für mich ein ganz großes Thema gewesen bei Game of Thrones. Das heißt generell für mich ein sehr gelungenes Setup. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht tatsächlich. Aber so als Versprechen, als Start, als Pilot, definitiv solide und sollte man sich als Game of Thrones-Fan meiner Meinung nach nicht entgehen lassen.
Torres Fußballstube hat uns 4,99 gespendet.
Danke.
Und schreibt endlich wieder GOT. Nach dem katastrophalen Ende bin ich endlich wieder erleichtert, vor allem aufgrund der Setpieces. Und Drachen. Hallo, es gibt endlich so viel mehr Drachen. So, das ist für mich so der Hauptselling-Point gewesen, als ich im ersten Trailer irgendwie so, wow, es gibt Drachen, yay.
Ich glaube, bevor wir anfangen, über die Episode zu sprechen, was uns eventuell noch erwarten kann, wie so ein bisschen die Charaktere durchgehen und die Konflikte, die Kernkonflikte, die hier schon so ein bisschen aufgebaut werden, teilweise angedeutet werden, müssen wir nochmal zurück in die Zeit springen, denn es ist ja ein Streitthema. Es wird ja immer wieder erwähnt in den Kommentaren und ich glaube, von uns wird ja auch so eine Stellungnahme erwartet. Deswegen, es soll jetzt kein endloses Gespräch mehr darüber geben, aber Staffel 8 von Game of Thrones ist ja ein Streitthema, das gefühlt bis heute nicht aufgehört hat im Internet. Wie stehen wir denn zum Finale von Game of Thrones? Und ist eine letzte Staffel generell dazu in der Lage, einem alles zu verderben, was vorher kam? Das ist für mich mal so eine spannende Frage. Und ich spiele jetzt den Ball erstmal direkt an Jenny.
Das sind große Fragen, die du dir gestellt hast über das Wesen der Serie an sich. Also zu Game of Thrones kann ich sagen, ich mochte die finale Staffel. Ich hatte grundsätzliche Probleme damit ab der 5. Staffel, als man gemerkt hat, dass die Vorlage etwas dünn wurde, weil George R. R. Martin ja seine Reihe nicht fertig geschrieben hat, also das Lied von Eis und Feuer bis heute nicht. Und das hat man dann gemerkt, da hat es ja schon angefangen mit dem Stannis Tod zum Beispiel und so verschiedene Dinge, die etwas zu schnell gingen. Und dann habe ich irgendwann überlegt, entweder wirst du jetzt für immer unzufrieden mit diesem einen Aspekt sein oder du akzeptierst das jetzt und akzeptierst die Serie als das, was sie ist. Und habe mich dann irgendwie damit angefreundet mit der Tatsache, so ist es halt jetzt. Und da muss ich sagen, hatte die 8. Staffel so Einzelmomente und einzelne Folgen, die zum Besten gehören, was die Serie je produziert hat. Und dann kamen manchmal innerhalb einer großartigen Folge Momente, wo ich dachte, das ist das Dümmste, was ich jemals gesehen habe. Insbesondere so diese eine Folge, die so zweigeteilt ist, wo man erst dieses Fest nach der langen Nacht sieht und dann diese Schlacht mit dem Iron Islands.
Ja, yeah, Danny kind of forgot about the Iron Islands.
Ja, das war, da dachte ich auch, oh mein Gott, was denn jetzt hier passiert? Also ich habe auch Riesenprobleme mit Teilen dieser Staffel.
Ja.
Aber insgesamt finde ich die Entwicklungen, die da stattfinden, größtenteils stimmig, auch wenn ich kein Bran-Fan bin.
Ich glaube, da bist du hier nicht allein.
Ja, also. Und ich muss sagen, Teile des Endes, die haben mich einfach tief berührt nach dieser langen Reise mit dieser Serie, wenn da die Stark-Montage kommt und Jon in den Wald geht, da dachte ich einfach, ach, das ist schon irgendwie ein schönes Ende, trotz aller Probleme.
Sebastian?
Warte. Siehst du jetzt für heute?
Ansonsten kann ich loslegen und du schreibst zu Ende. Weil ich möchte auch eine kleine Lanze brechen. Ich fand das Finale auch wahnsinnig enttäuschend, die 8. Staffel. Also mein tatsächlicher schlimmster Knickpunkt in Staffel 8 war für mich nicht die letzte Episode, es war für mich die 3. Episode und die Resolution zum Nachtkönig, weil der wurde mir zu sehr aufgebaut und die Mythologie drumherum und ich habe mich jetzt gefragt, warum wurde Jon Snow überhaupt je von den Toten zurückgebracht? Okay, damit es ein bisschen seltsam ist, wenn er was mit seiner Tante hat, die Lannisters sagen, hold my beer, weißt du so? Oder hold my brother. Und
ich glaube, die Lannisters sagen eher, hold my wine.
Genau. Und da war ich schwer enttäuscht. Ansonsten, viele Einzelbeats und Entscheidungen, was Figuren anging, haben mich per se nicht gestört. Es hat mich aber gestört, dass es sich so angefühlt hat, als wenn Episoden fehlen würden. Also Charakteraufbau und Entwicklung. Danny's Turn zur Dark Side of the Force hat sich wirklich so angefühlt, als wenn sie gerade ein Hologramm von Palpatine bekommen hat. Execute Order 66 und das war's. So, auf einmal ist sie sie brennt alles. Kinder, okay, krass. Das fand ich, das habe ich damals bei Anakin nicht mal abgekauft in der Episode 3. Mhm. Bei ihr habe ich noch weniger abgekauft. Und das fand ich alles schade. Aber ich gebe dir recht, diese Montage mit den Starks am Ende, wo man sieht Sansa, Queen in the North, Arya als Abenteurerin, so ein bisschen Link-Zelda-Vibes und Jon Snow hinter der Mauer, das fand ich alles wirklich süß, auch wie sie sich verabschieden. Das mochte ich. Also nicht alles war für mich scheiße, aber im großen Kontext einer der besten Serien aller Zeiten, die so clever geschrieben war und so genial inszeniert war und alles, da war es für mich trotzdem eine fette Enttäuschung. Also so sehe ich das. Sebastian?
Es ist ganz spannend, hier so in den Chat zu gucken, weil die einen sagen, ja, natürlich kann man auch Staffel 8 irgendwie gut finden. Die anderen sagen so nach dem Motto, hier, null Verständnis, wer Season 8 gut findet und so. Mhm. Also für mich das größte Problem hatte ich echt diese ganze Nachtkönig-Geschichte. Ja, also das wird ja, ich meine, so Weiße Wanderer, das wurde von Episode 1, Staffel 1 irgendwie aufgebaut als das große Ding und wie sich das denn alles irgendwie aufgelöst hat, fand ich echt ziemlich mau und ja, ich meine, es kommt ja auch schon so ein bisschen durch, ja, George R. R. Martin wollte ja eigentlich auch irgendwie mehr Seasons haben und so ein...
Hätte er mal mehr Bücher geschrieben.
Ja, keine Ahnung. Also. So. Das ist ja halt auch, finde ich, so ein Punkt. So, ne? Ich finde, man hat der Serie schon, zumindest wenn man die Bücher gelesen hat, man hat schon gemerkt, ab welchem Punkt so man halt wirklich auch merkt, okay, jetzt müssen sie für sich selber denken und so da fängt es halt so ein bisschen an, auch schwammig zu werden und ich kann auch Eve da nur beisteuern, also ich fand so diese Daenerys-Entwicklung, das hat man ja alles kommen sehen. Man hätte es halt vielleicht wirklich eine ganze Staffel irgendwie so aufbauen sollen oder vielleicht hätte man den Nachtkönig komplett einfach aus der Serie nehmen sollen und sagen, okay, es ist halt wirklich nur so eine politische High-Fantasy-Serie und wir haben nicht noch irgendwelche untoten Wesen aus Eis und sowas alles. Aber ja, ich bin trotzdem, ich halt rechne dieser Serie einfach hoch an, was es für ein Phänomen gewesen. Ich meine, ja. Wann war die letzte Serie, die man gefühlt mit der ganzen Welt zusammen geguckt hat und alle in den USA Sonntag, bei uns hier Montag, so, hoho, jetzt müssen wir Game of Thrones gucken. Und es gab Public Viewings und was weiß ich nicht alles. Also das ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer gewesen. Und ich meine, man sieht ja jetzt auch, was das ausgelöst hat. So gefühlt jeder Streaming-Service versucht jetzt das nächste Game of Thrones zu finden und zigtausend neue Fantasy-Serien wollen das nächste Game of Thrones sein und sowas alles. Und mal gucken, was das nächste Game of Thrones dann wird.
Ja, es war für mich das größte Serienphänomen seit Lost damals. Mhm. Und es hat für mich auch die Art und Weise verändert, wie ich Serien schaue. Also was ich da mittlerweile für ein Potenzial sehe in TV-Serien. Das war teilweise Kinoqualität, erst recht von der Inszenierung. Ich werde nie vergessen. Weil das Spannende ist, ich habe die Bücher nicht gelesen, okay? Das heißt, ich wusste nicht, ab welchem Punkt die so ein bisschen ihr eigenes Ding machen und ab welchem Punkt sie sich ja an die Vorlage halten. Aber ich bin ein großer Fan gewesen von Staffel 6 auch. Ich fand Staffel 6 wirklich eine sehr starke Season. Und ich konnte auch nicht fassen, wie gut sowohl die letzte Episode von Staffel 6, die eventuell meine Lieblingsepisode ist, wo Cersei ja die Septe da in die Luft jagt. Das war ja schon fast eine Oper. Der Aufbau mit allem, großartig. Und davor natürlich dieses Battle of the Bastards-Ding. So etwas erwarte ich im Kino, nicht in der Serie. Und die Kinnlade war da unten. Davor war natürlich auch alles auf einem ganz anderen Level brillant, sehr intellektuell brillant und so weiter. Und deswegen ist es eine Show, der ich so dankbar bin. Und die 8. Staffel war für mich eine Enttäuschung, aber es hat mir nicht Game of Thrones als Gesamtes kaputt gemacht. Kann es gar nicht, weil dafür war diese Serie etwas derartig Besonderes. Es war ein kulturelles Phänomen, finde ich wirklich. Und deswegen, ja.
Wir haben gerade 50 Euro wow. von Solinchen bekommen für die Teamkasse. Macht weiter mit eurem tollen Content.
Vielen Dank.
Das ist Ich finde es gerade sehr schön, hier wird jetzt gerade so eine Diskussion losgetreten, welche Serie denn jetzt noch besser ist als Game of Thrones und hier kommt dann
Breaking Bad,
Stranger Things Und hier wird auch die Frage, die finde ich auch, warum hat His Dark Materials nicht wirklich an Fahrt aufgenommen?
Nie gesehen.
Weil die sau langweilig ist.
Die Serie auch, ja?
Die Bücher habe ich geliebt.
Ja, genau.
Aber ist jetzt übertrieben, sau langweilig ist sie nicht. Aber ich habe die Bücher wirklich geliebt und die Serie versucht so sklavisch viele Sachen zu adaptieren, aber ist sehr leblos, was man bei vielen Fantasy-Serien hat.
Oh, wir haben nochmal 50 Euro von Bünni.
Wow.
Vielen lieben Dank. Danke. Bünni schreibt einfach mal wieder ein kleines Dankeschön an euch. Es war inzwischen wieder eine Weile her. Aber auch noch vielen Dank für den phänomenalen Abend in Berlin zur Blackphone-Tour. Ach ja, gut, das ist ja schon wirklich ein bisschen länger.
Ja.
Ja, aber vielen Dank, Bünni. Und dann habe ich hier noch 20 Euro von Flo Schill. 20 Euro auf ein paar gute Wochen. Die Frage, gibt es zu Ringe der Macht auch Besprechungen und ihr macht es echt gut. Immer wieder schön, euch zu hören, / zu sehen.
Ringe der Macht wird definitiv auch Thema auf Moviepilot sein. So viel dazu. Also, wir schauen gerade, also es wird definitiv Recaps geben, das wird es auf jeden Fall geben. Aber ja, ich würde sagen, wir machen jetzt weiter im Text und fangen direkt an und springen einfach mal in die Episode rein. Weil, was, ja genau so. Wie soll ich es nochmal vormachen? Davon haben jetzt zwar die Podcast-Fans nichts, aber ja.
Stimmt. Müssen wir solche lustigen Gags jetzt für die Podcast-Zuhörer nochmal erklären? Also ich habe gerade so getan, als würde ich in den Pool springen wollen.
Das war sehr lustig. Und Witze sind immer besser, wenn man sie erklären muss, habe ich gehört.
Und ihr habt ja auch gehört, wie kein Mensch gelacht hat.
Ja. Was mich erstmal überrascht hat, aber dazu hast du dann, wir hatten so eine kleine Besprechung, bevor der Stream losging. Ich habe ehrlich gesagt wieder ein sehr cooles Intro erwartet. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der das Game of Thrones Intro noch nie übersprungen hat. Ich meine, viele Serienintros überspringt man mittlerweile und es gibt auch diesen Button, Intro überspringen. Wenn mir der bei Game of Thrones angezeigt wird, denke ich immer, spinnt ihr? Das ist das beste Intro auf der Welt. Ich singe sogar jedes Mal mit und wackle. So, also es ist nein, auf keinen Fall. Und ich habe etwas Ähnliches erwartet von dieser Show und stattdessen habe ich einfach nur das Targaryen-Logo bekommen mit einem schwarzen Hintergrund.
Das hat mich so ein bisschen lost.
Ja, ja, genau. Mit so einem schwarzen Hintergrund war etwas enttäuscht, aber du möchtest etwas dazu sagen, richtig, Jenny?
Ja, und zwar alles, was ich dazu gelesen habe, ist, es soll ein Intro geben bei den kommenden Folgen, aber bei der ersten Folge haben sich die Macher quasi bewusst dazu entschieden, kein Intro einzufügen, weil sie es, Zitat, überflüssig fanden, weil es gibt ja quasi einen Prolog über den Erbfolgestreit, der dem Ganzen vorangeht, der das ganz kurz zusammenfasst. Und dann kommt ja eigentlich erst die eigentliche Folge. Und wenn man sich vorstellt, dazwischen wäre jetzt noch 2, 3, 4 Minuten Intro gewesen, hätten sie das wahrscheinlich als übertrieben betrachtet. Oh, ja. Ich meine, die Folge ist ja auch relativ lang.
Ja, yeah, 63 Minuten oder so, glaube ich.
Schreiben hier auch tatsächlich ganz viele. Intro kommt ab Episode 2.
Okay, dann,
was ich sehr, sehr gut finde.
Dann bin ich beruhigt, weil das habe ich gar nicht in meinem Video erwähnt. Aber als wir die zusammen geguckt haben, war ich schon ein bisschen gedrückt. Ich so, das ist alles? Komm schon. Game of Thrones ist eines der besten Intros aller Zeiten. Und ich
sag's mal ganz ehrlich, selbst wenn sie da jetzt noch ein Intro reingehauen, sie hätten es auch gefeiert.
Ja, hundertprozentig, weil die Musik in der Serie, wie heißt der, Ramin Djawadi?
Ja.
Ja, unfassbare Musik. Deswegen, ich fand, der Prolog war auch etwas, was ich so nicht kannte vom Storytelling her von Game of Thrones. Deswegen, wie hat euch denn da draußen und natürlich auch dieser wundervolle Panel zu meiner Linken, wie hat euch denn dieses Intro gefallen, das mich persönlich so ein bisschen an Herr der Ringe erinnert hat mit einem Voice-Over und so weiter und so fort, Geschichte der Targaryens, innerfamiliäre Konflikte schon vom Start. Jenny.
Also ich habe mich sehr drüber gefreut, ehrlich gesagt, weil ich freue mich einerseits, dass sich die Serie anfühlt wie Game of Thrones, aber andererseits bin ich so ein bisschen gespannt, wo sie abweicht, auch erzählerisch. Und das eine ist ja das Intro, dieser Prolog, nicht das Intro. Und das andere sind ja die Zeitsprünge, die uns erwarten werden in der ersten Staffel. Und der Prolog, den finde ich ziemlich clever, weil er eine unglaublich, unglaublich komplizierte Erbfolgegeschichte, die eigentlich noch viel, viel komplexer ist in der Vorlage von George R. R. Martin, Feuer und Blut. Heißt das Buch ja, ist ja eine Geschichte von Westeros sozusagen. aus Sicht der Targaryens, die da geschildert wird. Und das wird alles so schön kurz und knapp zusammengefasst. Und gleichzeitig ist das natürlich, ohne jetzt zu viel zu verraten, wie es weitergeht, ist das ja quasi so die Zusammenfassung des Grundthemas dieser Serie. Mhm. Nämlich eine Frau, die zur Königin berufen wird. Zumindest wird sie von ihrem Vater als Nachfolgerin offiziell ernannt. Und andere haben was dagegen. Mhm. Unter anderem, weil sie eine Frau ist.
Ja,
aber klar. Nicht nur deswegen.
Ja. Sebastian?
Ich fand es auch super. Also hat mir gut gefallen, vor allen Dingen, weil das Ganze basiert ja auch irgendwie mehr auf so einem fiktiven Geschichtsbuch, als dass es jetzt wirklich so ein Roman ist. Und wie Jenny ja schon gesagt hat, so es ist halt einfach so eins der Grundthemen dieser Serie, kurz innerhalb so von 5-6 Minuten schon mal schlüssig zusammengefasst. Gleichzeitig fand ich allein auch schon diese Kamerafahrt da in Harrenhall, so diese große Halle, und dann siehst du wirklich alles voll, und wenn diese Kiste da getragen wird, was ist denn Wichtiges in dieser Kiste, und da ist so eine kleine Schriftrolle drin, wo dann halt draufsteht, ja okay, Viserys wird der nächste König werden. Fand ich wirklich sehr, sehr cool, war schön gemacht, und ich finde, es hat irgendwie was, so dieses Voice-Over. Voice-Over, finde ich, sind auch immer eine schwierige Sache, die auch sehr, sehr schnell sehr cheesy wirken können, und so nach dem Motto, ja okay, jetzt brauchen wir irgendeinen Erzähler, der uns die ganze Zeit erklärt, was passiert, damit man das nochmal beschreibt, was wir da alles sehen und so. Aber
wurde noch nie besser gemacht als in The Emoji-Movie.
Das kann ich nicht, ich habe nie gesehen. Und
was ist deine Zielgruppe für diesen Kommentar, die drei Leute, die den Film gesehen haben?
Cinema Strikes Back. Ich glaube, das ist deren Lieblingsfilm.
Und ich fand es cool, vor allem, weil es wird ja auch nochmal gesagt, so, hier wir Targaryens auf dem Stand unserer Macht, und alles, was uns vernichten kann, sind Targaryens. So. Mhm. Und das leitet einfach wirklich sehr, sehr cool ein. Und im Chat kommt es auch gut an. Hier Bildschirme und Burritos schreibt, das Voice-Over spart Zeit für erklärerische Dialoge. Deswegen war ich voll dabei. Jordan Korte schreibt, cool, mal Jay Harris den ersten zu sehen. Also ich finde sowas echt wirklich nicht schlecht.
Und so viele Menschen in Harrenhal zu sehen, die nicht gefoltert werden, ist auch sehr schön.
Ja, was mich dann dazu führt, dass wir kurz darauf einen Timejump haben.
Oh, mal ganz kurz hier, das ist hier wieder so eine Gretchenfrage, was Original und Prequel angeht, weil Danny würde gern wissen, würdet ihr sagen, ich kann ohne vorerst Game of Thrones geguckt zu haben, die Serie gucken, da es ja ein Prequel ist?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also man kann es, vielleicht sollte man es nicht, weil es gibt ja schon, weiß nicht, wie viele Anspielungen man noch irgendwie auf die Mutterserie so machen wird, aber klar, man kann es auf jeden Fall erstmal gucken.
Es ist ja eine ganz andere Zeitepoche. Ja. Es ist ja 172 Jahre vor Daenerys Targaryen. Nichtsdestotrotz gab es ein paar Momente, die ja schon fast augenzwinkernd waren zur Mutterserie. Deswegen, ich bin immer generell ein Fan davon, Prequels erst zu schauen, wenn man das Original kennt. Mhm. Es gibt ja auch Leute, die mich wirklich fragen, soll ich die Star Wars Prequels zuerst gucken?
Gott, so, nein. Nein.
Nein. Und dann machst du dir schon den Twist kaputt in Empire Strikes Back. So zum Beispiel. Das würde ich nicht tun. Aber hier, bis dato, funktioniert's halt auch so richtig gut. Es ist eine sehr eigene Geschichte. Es ist, wie gesagt, 172 Jahre davor. Also leben wir in einer ganz anderen Welt. Und über die wollte ich ja jetzt direkt sprechen, dass wir da reinspringen. Das erste Mal richtig die Herrschaft der Targaryens zu sehen. Ich meine, wenn wir sie in Game of Thrones kennenlernen, gibt es kaum mehr welche. Wir haben da Viserys und Dany irgendwo in Essos als Verstoßene, die mit den Dothrakis und so weiter planen, irgendwann auf dem eisernen Thron zu sitzen. Aber hier, wir fangen an mit dem Drachen. Und als ich gesehen habe, wie der auch da in der Nähe des Red Keeps und so weiter fliegt, musste ich direkt daran denken, dass sich die Geschichte ja wiederholen wird auf eine sehr andere Art und Weise. Aber diesmal wurde das so hoffnungsvoll und schon fast fröhlich und whimsical inszeniert. Fand ich im Gesamten sehr stark, weil allein die Idee der Targaryens fand ich immer wahnsinnig spannend. Es gibt viele Leute, die Dannys Arc immer lahm fanden. Ich fand den eigentlich immer wahnsinnig spannend, bis er dann zum Schluss auf die Vorspultaste gedrückt wurde. Aber jetzt die kompletten Targaryens so zu sehen und auch deren Kultur, die ja ganz anders ist als die der Baratheons und der Starks und der Lannisters. Ich fand das faszinierend. Ich weiß nicht, wie ging es dir da?
Also ich fand den Arc von Danny in der Serie immer, wie es gedreht wurde, ehrlich gesagt sehr langweilig, weil sie häufig in der Wüste rumsteht, bis dann irgendwann mal was passiert. Aber in der Theorie ist das super spannend, weil eben zu dieser Zeit, als House of the Dragon spielt, sind die Targaryens ja auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Mhm. Also vielleicht zur Erklärung kurz, die Targaryens stammen ja nicht aus Westeros. Mhm. Die stammen quasi von einem anderen Kontinent, haben eine Prophezeiung bekommen, die ihnen gesagt hat, dieser Ort wird untergehen. Dann sind sie abgehauen mit ihren Drachen und der Ort ist untergegangen, sind auf Dragonstone mehr oder weniger gelandet und dann kam der Aegon und hat gesagt, wir erobern Westeros auf unseren Drachen, weil damit sind wir allen überlegen auf Westeros. Und das ist ja auch die Basis ihrer Macht in House of the Dragon. Und das Schöne an dieser ersten Szene, wo Rhaenyra Targaryen als die Tochter des Königs auf Syrax, ihrem Drachen, da drüber fliegt und der Typ da irgendwie durch die Straßen geht, als wäre das Normalste auf der Welt. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Und ja, das ist auch das Spannende für mich jetzt so zu sehen, wie herrschen die denn überhaupt? Mhm. Also vorher haben sie ja in Game of Thrones hauptsächlich zerstört.
Ja.
Und die Familienverhältnisse zu sehen, wie reagieren die anderen Häuser auf sie? Weil das war ja auch völlig umgedreht in Game of Thrones. Da waren die anderen Häuser eigentlich die Mächtigen. Mhm. Und Danny wurde ja am Anfang auch gejagt, mehr oder weniger. Es gab Plots, sie zu ermorden, die letzte Erbin der Targaryens. Und jetzt wird das alles auf den Kopf gestellt und wir sehen, ja, wie sie regieren, wie sie Krieg führen werden und mehr sage ich dazu nicht.
Sebastian?
Dito, also ich fand, wie gesagt, ich bin auch sehr, sehr gespannt, so mal die andere Seite der Targaryens jetzt hier einfach zu sehen, weil wir es ja so noch nie gesehen haben, ne? Und wir haben halt immer nur so die furchtbaren Geschichten gehört und halt gesehen, dass Daenerys da ja auch irgendwie eher so eine Kerbe eingeschlagen hat, die offensichtlich typisch ist. Und hier das jetzt wirklich mal ausgebaut zu haben, finde ich sehr, sehr cool. Cinema Strikes Back hat gerade den Chat betreten.
Wirklich? Haben Sie mitbekommen, dass ich gesagt habe, dass deren Lieblingsfilm Emoji Movie ist?
Nein, aber sie schreibt nur in So It Begins. Yes, yes.
Ja, ich würde sagen, dann springen wir doch mal direkt zu unserer Hauptfigur, Rhaenyra Targaryen. Ich muss sagen, ihr allererster Auftritt, da hatte ich erst ganz kurz so ein bisschen Bedenken, ist das jetzt eine Danny-Kopie? Weil es war auch sehr inszeniert wie Daenerys, wie sie da vom Drachen runtersteigt. Und die Klamotten waren auch fast identisch zu Dannys Klamotten. Nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, wie heißt die Schauspielerin?
Millie Alcock.
Siehst du? Ich fand sie sympathisch. Ich muss aber gleichzeitig sagen, ich muss sie echt ein bisschen besser kennenlernen. Ich finde, die erste Episode hat dafür, dass es unsere absolute Hauptfigur ist, sie noch nicht so stark etabliert, wie damals die erste Episode von Game of Thrones gefühlt schon so viele Figuren etabliert hat. Ich glaube, ich wusste nach der ersten Folge von Game of Thrones, wie gefühlt 80% unseres Hauptcasts ticken. So.
Naja, also ich finde auch die erste Folge Game of Thrones hat ja schon unglaublich viele Leute irgendwie
eingeführt. Ja, deswegen, ja.
Und hier ist es ja nicht anders. Aber ich muss sagen, ich fand Rhaenyra schon von Anfang an echt sehr, sehr cool, so, weil du auch merkst, so, okay, so, wenn alle sagen so,
ach, wieso stinkst
du jetzt hier so nach Drache und du bist doch die Prinzessin und so, das hat halt, du merkst schon, okay, ja, die ist so ihr eigener Kopf, so, die ist ihre eigene Frau, die ist halt lieber draußen, fliegt auf ihrem Drachen und das sieht ja auch cool aus und mochte auch gleich, dass man so ein bisschen dann diese Freundschaft zu Alicent irgendwie etabliert und dass sie selbst da so ein bisschen so die, okay, ich reiß dir halt hier Bücher aus, Seiten aus deinem Buch raus und wenn sie Zeug abgefragt wird, dann stellt sie am Ende doch aus, ja, sie ist auch nur ein schlauer Kopf, weil sie sich das auch alles irgendwie gemerkt hat oder so. Also und die Schauspielerin finde sie jetzt schon großartig. Also sie hat auch so von der Ausstrahlung her so sie ist ja gefühlt fast bleich irgendwie und aber dann so passt. Finde ich super.
Targaryen Casting generell on point in der absolut. Serie. Das kann man ja anders sagen. So stellt man sich wirklich die Targaryens vor, erst recht, wenn man sich noch an die beiden erinnert, die wir hatten. Das hat mir ziemlich gut gefallen. Ich mochte auch all die Konflikte, die man mit ihr aufbaut. Also erstmal ihren Bond noch zu ihrer besten Freundin Alicent. Und gleichzeitig sich verachtet zu fühlen, weil sie eine Frau ist und ihr Vater, der nicht mal irgendwie auf die Idee kommt, ihr den Thron anzubieten. Das fand ich persönlich sehr spannend. Ich habe aber auch ein paar Arya Stark Vibes so ein bisschen in ihr gespürt. Bin auch ein großer Arya Stark Fan. Aber ich finde, mit Arya sind die in der ersten Episode schon ein bisschen weitergegangen, habe ich schon ein bisschen besser kennengelernt als sie einfach. Nichtsdestotrotz, ich sehe hier halt, wie ich in meinem Recap gesagt habe, noch extrem viel Luft nach oben für Entwicklung. Und wenn Jenny mich immer so von der Seite anlächelt, dann habe ich das Gefühl, dass ich das auch noch kriegen werde.
Ja, ich glaube, was bei Rhaenyra zu beachten ist, dass sie ja erstmal auch nur eine Teenagerin ist. Mhm. Ne? Sie ist jetzt niemand, die geboren wurde und gesagt hat, ich will Königin werden oder so. Also, sondern sie sagt ja auch an einer Stelle, am liebsten würde sie nur auf den Drachen fliegen und Kuchen essen. Was ich sehr.
Ich auch machen.
Ja, also das kann man absolut nachvollziehen. Während ihre Freundin eben sehr auch schon auf ihre Rolle im Hof bedacht ist und durch ihren Vater dahin ja auch noch gelenkt wird, ihre Rolle im Hof. Und die Rain, also ich glaube, man lernt das dann schon kennen, näher in den nächsten Folgen, aber ich muss auch sagen, dass ich auch mir manchmal gefragt hatte, was will sie denn jetzt eigentlich?
Genau, genau.
Und ich glaube, je stärker sich dann die Konflikte entwickeln, desto stärker wird man das dann auch sehen. Aber ich muss auch sagen, ich finde das Casting von ihr wirklich toll. Das ist jemand, wo ich sofort irgendwie auch ein klares, oder wo ich sofort sehe, ja, es ist ein Targaryen, die Haare sitzen, was immer wichtig ist bei dieser Familie und überhaupt die Besetzung der ganzen Serie finde ich ziemlich spitze.
Du wärst übrigens auch ein gutes Targaryen-Casting, will ich nur mal gesagt haben.
Homelander, Targaryen, ich kann alles Blonde, nehme ich mit. Was ich aber tatsächlich ganz cool fand, war, dass man ja doch irgendwie schon so den Unterschied zwischen diesen beiden Adligen sieht, also Rhaenyra und Alicent, ne? So, weil Rhaenyra ist halt, sie weiß zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir sie kennenlernen, eigentlich ganz genauso, mit mir, das wird hier eh nichts. Ich werde irgendwann wahrscheinlich irgendeinen Prinz oder sonst wen heiraten müssen aus politischen Gründen. Und deswegen, das fand ich eigentlich ganz cool, dass sie dadurch sich halt sagt, ja, okay, dann will ich halt Drachen fliegen und Kuchen essen, so, ne? Während so bei Alicent natürlich sofort merkst, ja, okay, ihr Vater ist die Hand des Königs und da steckt viel mehr so dieses Erzieherische schon dahinter, weil sie sich das natürlich auch nicht so leisten kann wie eine Rhaenyra, weil sie ist halt die Tochter des Königs und Alicent muckt ja dann auch nicht auf, wenn ihr Vater ihr dann zum Beispiel sagt so, zieh mal ein Kleid von Mutti an und geh mal den gerade frisch zum Witwer gewordenen König besuchen und lies ihm mal irgendwie aus deinem Lieblingsbuch was vor. So, ne? Also da merkt man ja schon allein auch, wie die so aufgestellt sind und wie sie eigentlich genau wissen, was so ihre Rollen sind. Und das fand ich eigentlich sehr stark, dass das ohne viele Worte ja eigentlich sehr, sehr gut so dargestellt wird.
Ja, ich meine, die Rhaenyra hat ja auch keinen Grund, Angst um ihre Rolle.
Genau, ja.
Also sozusagen an der Spitze zu haben. Nicht die Königsrolle, das ist nochmal was anderes. Aber die Targaryens haben alles. Sie haben Drachen, sie haben Macht. Ja. Und Alicent Hightower ist aus einem kleineren Haus und ihr Vater natürlich ebenso. Und beide sind ständig darum bedacht, ihren Status zu erhalten und zu verbessern. Und ich glaube, diese gewisse Lähmung bei den Targaryens, die wird dann irgendwann auch so zum Problem, ne? Weil das Adlige sagen, sie essen halt Kuchen, das hat auch schon zu anderen Problemen in der französischen Geschichte zum Beispiel geführt.
Ja. Das bringt mich dann auch zu unserem König Viserys, ein Name, den wir noch kennen aus Game of Thrones und mit jemandem assoziieren, der ebenfalls eine Krone bekommen hat.
Aber der komplett anders ist, was sehr schön ist.
Irgendwie. Ja, was sehr schön ist. Das ist für mich auch so eine richtig typische Game of Thrones ähnliche Figur, dieser Viserys. Und zwar für seine Verhältnisse und sein Weltbild für damals wirkt er noch fast moralisch, bis er etwas Fürchterliches tut und dann es schon fast shakespearisch wird und alles den Bach runtergeht und das schon in der ersten Episode. Was ich generell, bevor wir noch über diese eine Szene reden, die ja mit dem Thronfolger zu tun hat, ich mochte tatsächlich den Alltag, wie er regiert und dass wir erneut diese ganzen unterschiedlichen Mitglieder des Rates sehen, weil es hier schon direkt zu Spannungen kam, dass es unterschiedliche Loyalitäten gibt, weil dort wird schon über Daemon gesprochen, bevor er überhaupt eingeführt wird. Natürlich ist das, sollte das ein Thronfolger sein und so weiter und so fort. Das fand ich alles ganz spannend, diese Council Meetings. Wie ging euch das da draußen? Wie ging euch das, euch beiden?
Also ich freue mich immer, wenn wir das Small Council sehen, auch weil es hier ja noch ein bisschen anders aussieht. Da hat man diese Kugeln, die nochmal zeigen, dass anwesend. Alle Mitglieder anwesend sind und so.
Was ich aber auch ein bisschen absurd finde, warum müssen die Leute, die anwesend sind, noch Kügelchen hinlegen, damit alle sehen, dass sie anwesend sind.
Also ich glaube, die ganz pragmatische Erklärung ist, weil das die Inszenierung leichter macht. Da hat man nämlich immer einen Grund, jemanden zu zeigen an einem Tisch, wenn er eine Kugel hinlegt. So hat es, glaube ich, der Regisseur oder so erklärt.
Ja, und generell wird ja hier schon auf erste Probleme angesprochen, die man da in diesen Stepstone-Inseln hat, richtig? Sebastian, möchtest du da was dazu sagen?
Ja, da gab es ja, das ist ja eigentlich so eine Inselgruppe zwischen Westeros und Essos. Und da hatten große Piratenprobleme, weil die sich da irgendwie festgesetzt haben, bis sich dann halt diese Triarchie gebildet hat aus drei freien Städten von Essos, die halt einfach mal diese Inselgruppe besetzt und von Piraten befreit haben. Und es wird ja auch in der Serie gesagt, so sollte ja eigentlich erstmal was Gutes sein, aber ein Collis Velaryon sagt ja auch sofort so, naja, aber die werden uns höhere Zölle auflegen und sowas alles, das könnte auch schwierig werden, so, ne? Und das finde ich ganz schön, dass man hier halt jetzt zumindest schon mal so auch so politische Sachen außerhalb von King's Landing anspricht, womit man dann einfach auch so ein bisschen die Hoffnung sät, okay, es wird jetzt nicht alles nur am Hof spielen, weil Game of Thrones hat ja auch gerade dadurch gelebt, dass wir halt viel durch Westeros gegangen sind und viel einfach von der Landschaft und den unterschiedlichen Orten gesehen haben. Und wenn wir hier jetzt tatsächlich dann auch nochmal sowas, okay, wir gehen nochmal vielleicht auf diese Inseln und sowas alles, dass da dann auch nochmal so ein bisschen mehr Potenzial drin steckt, vielleicht nochmal die eine oder andere Schlacht oder irgendwie sowas zu sehen, um jetzt halt nicht nur zu sagen, okay, die reden halt die ganze Zeit nur und streiten sich oder sowas.
Ja, was ich daran so spannend finde, ist, dass jetzt erstmal im Council gerade von Viserys so ein bisschen klein geredet wird, was sich da anbahnt. Weil erfahrungsgemäß, wenn ein Konflikt bei Game of Thrones klein geredet wird oder sich nur was im Hintergrund leicht anbahnt, dann eskaliert das teilweise richtig schlimm. Und auch hier haben sich schon am Tisch selbst unterschiedliche Fronten gebildet, weil Corlys heißt er, richtig?
Ja.
Hat schon ganz klar, sag ich mal, seinen Hut reingeworfen für Daemon Targaryen. Und mit dem gibt es ja schon gerade zum Ende der Episode schon den ersten richtigen Bruch und Stunk. Und ich finde es eigentlich auch ganz cool, eine Figur so einzuführen, dass wir schon was über die erfahren und die unterschiedlichen Beziehungen, die man zu dieser Figur hat, bevor wir sie überhaupt sehen. Das heißt, es war für mich ein ziemlich gutes Setup für ihn.
Naja, aber ich finde, dieses Setup zu ihm hast du ja eigentlich schon in dem Prolog. Weil du siehst ja, er ist der Mann von Rhaenys Targaryen, die ja im Prolog quasi wird ja abgeschlagen, Königin zu sein. So. Ja. Und natürlich, so, da sind ja natürlich auch schon von vornherein so diese Konflikte irgendwie so gegeben, dass da ein Corlys natürlich trotzdem irgendwo auch auf der Seite seiner Frau dann hier steht und dass das natürlich dann auch so ein bisschen für Stunk sorgt. So, das finde ich sehr, sehr spannend. Ich finde es sowieso cool, dass sie hier jetzt auch nochmal dieses neue Haus dann irgendwie mit eingeführt haben. Das beste Wappen überhaupt. Ich mag dieses Seepferdchen.
Ja, und es bringt uns dann dazu.
Das sind meine Bootsfahrer, Leute.
Stimmt. Du bist endlich repräsentiert.
Genau, ich fühle mich aufgenommen von Game of Thrones. Blonde Menschen und Bootsfahrer.
Das war eines der ersten Gespräche, das wir hier hatten. Sebastian meinte, er kann Boot fahren. Und ich habe einfach gesagt, natürlich kannst du das. was ich da ganz spannend fand, natürlich war dann die ganze Geschichte mit dem Nachkommen und dem Nachfolger, auf den sich Viserys schon so freut, weil seine Frau erneut schwanger ist und sie hat schon viele Kinder verloren. Das ist ja schon tragisch genug. Er sagt, diesmal wird's ein Sohn. Und dann passiert, was passieren muss. Möchtest du was dazu sagen, Jenny?
Warum muss ich das tun? Ja, also vielleicht zur Erklärung, bei den Targaryens gab es noch nie eine weibliche Königin oder so. Das gehört mit einfach zur Regelung der Thronfolge, dass es immer ein Mann ist. Und der Viserys, der war ja schon etwas älter, als er König geworden ist, wie wir im Prolog gesehen haben. Und bisher haben sie nur eine Tochter, Emma, und Viserys der Erste. Und sie ist schwanger. Und es wird dann so von der Serie gelöst, quasi zwei äußerst brutale Sequenzen nebeneinander zu stellen, parallel zu montieren. Auf der einen Seite haben wir dieses Turnier mit den Rittern, wo wir die wunderschöne, detailgetreue Rüstung von Daemon Targaryen, gespielt von Matt Smith, sehen, mit dem Drachenkopf und den roten Linien. Alles wunderschön. Und der schlägt halt Leuten in den Schädeln ein. Und wie das
auch wunderschön.
Auch wunderschön, ja. Viel rot.
Für Game of Thrones ist das wunderschön.
Ja, und er wird aber besiegt.
Ja, tatsächlich.
Von Kristen Cole, der, glaube ich, in den deutschen Untertiteln bei der Kinovorführung der ersten Folge Kraut hieß. Ich hoffe, das ist nicht in der Synchro so. Sagt das doch gerne in den Kommentaren, ob er auch da Kraut genannt wird. Jedenfalls, parallel zu diesem Turnier kommt es zu dieser Geburt von
dem Zwangskaiserschnitt.
Ja, gut, dass du es gesagt hast. Also es ist etwas unsauberer als ein Kaiserschnitt, würde ich sagen.
Ja, deswegen.
Das heißt, sie hat eine Steiß.
Ganz kurz, heißt tatsächlich Kriston Kraut.
Ja, gut, reden wir lieber nie wieder darüber. sie hat eine Steißgeburt und letztendlich stellen die Maester oder der Maester den Viserys vor die Wahl. Eigentlich stellt er ihm nicht mal eine Wahl. Mm. Er sagt ihm, wenn du einen Sohn willst, hol ihn raus. Die Mutter wird auf jeden Fall sterben, verbluten, was sie dann auch tut. Und wie das inszeniert wird, ist wirklich, also dass ich den im Kino gesehen habe, die erste Folge, hat es nochmal verstärkt. Aber hinterher am Montag früh habe ich es nochmal geschaut und da war das wieder ähnlich. Mm. Weil das ist wirklich eine der so unangenehmsten, eindringlichsten Szenen der ganzen Game of Thrones Geschichte für mich. Also ich saß da im Kino und habe mich gewunden, weil man ja auch wirklich die Angst von ihr spürt, als ihr klar wird, was passiert.
Das ist so gemein, wie sie noch anfangs so mit ihm spricht, halt, wie man es macht mit dem Ehemann. Komm, nein, nein, nein. Und dann wird es halt immer schlimmer und schlimmer, schlimmer.
Ja, vor allem, weil sie auch merkt, wie sind alle sie so festhalten, so hier am Arm, da am Bein und so, damit sie sich auch ja nicht irgendwie wehren kann. Und ja, das war diese Szene, wow, wirklich auch sehr, sehr unangenehm.
Was ich da wichtig finde, ist wirklich, dass Viserys ein erstaunlich netter König in Game of Thrones Welt ist. Ne? Er ist ein warmer, er ist ein liebherziger Mann, der sich vielleicht zu wenig für die Probleme in seinem Reich interessiert, der sich darauf ausruht, dass seit Jahrzehnten Frieden im Reich herrscht. Und deswegen ist das umso schockierender. Also ich habe mir vorgestellt, was wäre, wenn Joffrey Baratheon daneben stehen würde. Das wäre nur halb so effektiv, wie wenn man sehen würde, wie er erst diese Entscheidung trifft und dann neben ihr so lieb ist und sagt, ich liebe dich, und es ist aber ein Abschied. Und das macht, glaube ich, alles noch viel, viel schlimmer, dass auch so ein netter Typ das macht.
Es hat mich ein wenig erinnert, und der war zwar nicht so ein netter Typ, aber es hat mich ein wenig erinnert an die Szene, wo Stannis bereit war, seine Tochter zu opfern. Und das ja auch eine fürchterliche Szene war, wo sie mehrfach geschrien hat und gesagt hat, lass das, Papa, Papa, furchtbar. Und gleichzeitig, es ist Game of Thrones, es ist Westeros, passieren immer fürchterliche Sachen. Er kriegt dann seinen Sohn, der Baelon heißt.
Sehr gut gemerkt.
Ja, das habe ich mir tatsächlich gemerkt. Ich musste dann halt an die Statue denken, wo ein gewisser Kopf gefallen ist. Und der macht's halt nicht lange, der macht's gerade mal einen Tag. Das war so on point Game of Thrones Writing, finde ich. So, es war noch nicht tragisch genug, es war noch nicht abgefuckt genug, es war noch nicht shakespearisch genug. Nein, es musste natürlich so passieren, dass am Ende niemand glücklich. Am Ende ist einfach das Leben scheiße. Und
gut, ist ja auch wieder gut. Da sind wir auch wieder so bei diesem Thema, ne? Mittelalter und so.
Klar.
Das ist ja auch so ein bisschen diese Gefahren, die es zu solchen Zeiten halt einfach immer gegeben hat. Ne? Wie lange überlebt das Kind? Wie lange überlebt die Mutter oder so? Es war schon, vor allem, ich fand's aber zumindest, also so wie sie es filmisch gelöst haben, fand ich.
Ja, es war nicht so exzessiv sehr, sehr, oder so.
Sehr, sehr, so nachdem du ja schon diese wirklich krasse Kaiserschnitt-Szene hast, so wo man dann diesen Cut hat und dann sehen wir diesen Scheiterhaufen, wo der Leichnam von Emma da eingewickelt ist und dann Und ich habe schon gedacht, so, okay, ne, gut, ich meine, ich wusste ja auch, was passiert so, aber so, ich sehe, okay, was passiert? Und dann fährt die Kamera so langsam runter und du siehst halt diesen kleinen Scheiterhaufen mit dem kleinen Kind da eingewickelt und das ist schon Jausa. Das ist schon bitter.
Und als wäre das nicht schlimm genug, gibt es dann noch einen Witz auf die Kosten von dem Erstgeborenen und zwar aus dem Mund von Damon.
Na, wir hören es nur aus zweiter Hand.
Ja, ich war mir da halt auch nicht sicher. Das habe ich halt auch im Video gefragt. Ich habe die Frage gestellt, hat er das wirklich gesagt, hat er es nicht gesagt? Aber mir war es jetzt im Dialog mit ihm, als es ihm das unterstellt wird, gibt er ja keine Widerworte. Sagt, nee, das habe ich nicht gesagt.
Aber er, also ich kann mir vorstellen, dass er es gesagt hat, aber die Frage ist ja, wie wird es betont?
Genau, ja.
Und alles, was wir von Otto Hightower, der Hand des Königs, im Verlauf der Folge lernen, ist ja, dass er auch viel für seine eigenen Zwecke macht. Und dass er vor allem Daemon Targaryen hasst wie die Pest. Also das sind die zwei Leute, wo man am ehesten sofort einen Konflikt sieht zwischen den beiden. Und meine Theorie ist, dass er es gesagt hat, weil Daemon ist jetzt auch nicht der sensibelste Mensch auf der Welt. Aber so wie er die Rede begonnen hat, die ja dann abgebrochen wird, um zur Hand des Königs zu wechseln und zum Small Council, hätte er das auch in einem viel getrageneren Ton gemacht. Weil was man in der Folge, finde ich, auch sieht, ist, dass dieser Mensch trotz aller seiner Probleme mit dem König, den König als Bruder auch liebt.
Ja, yeah. Generell, dass er seine Familie liebt. Das kommt schon rüber. Ja.
Ich gebe die Schuld an Otto Hightower, der ist an allem schuld.
Du, absolut. Also ich meine, Otto wird ja auch genauso eingeführt als sehr, sehr berechnender Mann. So, ne? Ich meine, es ist allein dieser Punkt, dass er seiner Tochter dann sofort nach dem Tod sagt, okay, zieh dir hübsches Kleidchen an und geh zum König. Und dass er da ja, also definitiv. Und er sieht ja auch, dass so ein Damon ihm da, Damon spielt ihm ja auch eigentlich gut rein. So, also wir sehen ja dann auch diese krasse Sequenz, wenn Damon da mit der Stadtwache, die er ja mit seinen Goldrücken da ausgekleidet, wenn er mit denen da dann halt durch die Stadt zieht und Vergewaltiger, Mörder, Diebe, hier werden Hände abgehackt und keine Ahnung was alles so. Der geht ja auch so eiskalt und brutal vor, so dass es natürlich für die Hand jetzt ziemlich easy sein wird, zu sagen so, Moment, also das passt ja hier nicht so. Dass da, hier sehe ich gerade, die wird schon geschrieben, Otto Hightower gleich Littlefinger.
Ja, muss ich auch direkt dran denken. So eine kleine Parallele gab es, obwohl ich es spannend fand, dass das erste Gespräch, also die erste richtige Iron Throne Sequenz, da hatten wir Damon auf dem Thron sitzend. Ich glaube, bei Game of Thrones saß ja Littlefinger einmal kurz drauf. Das war ganz spannend. Und das war eine derartig starke Ikonografie, diesen Daemon Targaryen da auf diesem Thron sitzen zu sehen und gleichzeitig ein krasser Callback, als Rhaenyra diesen kalten Raum ein wenig betritt, sich dem Thron nähert. Wer hat dann nicht an Dany denken müssen, sowohl in ihren Visionen als auch letztendlich, wie es im Finale ablief. Und das war, glaube ich, eine meiner Lieblingssequenzen dieser Episode, das Gespräch zwischen den beiden am Thron.
Ja, und können wir bitte mal sagen, ich finde die alte Version und des
vom Thron ist cooler, Thrones,
wo er noch diese 1000 Schwerter da drumherum wirklich alle noch sind. Und ich find's cool, dass sie hier ja auch viel mehr zeigen, wie sich der König, der darauf sitzt, ja dann auch ständig irgendwo schneidet und sowas alles.
Ja, weil der Thron, das ist ja die Geschichte aus den Büchern, der, wer sich da schneidet, der verdient es nicht drauf zu sitzen.
Mhm. Und ich fand es sehr, sehr cool. Ich meine, das ist ja auch klar, dass das jetzt hier nochmal anders aussehen muss als das, was wir aus Game of Thrones kennen. So. Und das fand ich auch sehr schön.
Ja, und ich fand es auch cool, dass das ist. Es wird zwar schon eine Spannung und ein Konflikt direkt zwischen Damon und Rhaenyra auch aufgebaut, aber gleichzeitig auch so ein gegenseitiger, schon fast liebevoller Respekt innerhalb der Familie. Das heißt, es war nicht so in your face und direkt mit einem starken Konflikt gehen wir aus der Nummer raus. Klar, am Ende haben wir ganz andere Bildsprachen mit Matchcuts. Der eine geht, die andere wird quasi gekrönt oder prägekrönt. Das hat mir ziemlich gut gefallen. Und Matt Smith, darf ich sagen, erneut Casting, Faust aufs Auge, passt.
Absolut.
Er passt so in diese Welt von Westeros rein. Meine Güte. Also er war für mich auch so ein bisschen der Scene-Stealer in dieser Episode. Und spätestens nach diesem Gespräch im Thronsaal zwischen ihr und ihm war ich richtig wieder drin. Das war so das, was mich an die stärksten Gespräche erinnert hat von Game of Thrones Staffel 1 bis 4. So, der Grund, warum ich eigentlich bei Game of Thrones drin war, war das. Ich bin natürlich geblieben, auch wegen dem ganzen Bombast, der dann kam. Aber Game of Thrones war für mich nie eine Blockbuster-Show. Deswegen war ich sehr witzig. Ich habe manchmal in den Kommentaren gelesen, ja, der Anfang ist ein bisschen lahm und es zieht sich und es gibt ja sehr viele Gespräche so am Tisch. Ist so, willkommen in Westeros. So, das ist das, was Game of Thrones so richtig ausgemacht hat. So die Intrigen, das Spiel um den Thron. Und da kriege ich jetzt auch endlich wieder meinen Fix, ehrlich gesagt, den ich lange nicht mehr hatte.
Was ich aber ein bisschen schade finde, ist, dass so die Dialoge, so sehr sie spannend sind, ein bisschen on the nose sind und es ihnen auch an, würde nicht unbedingt mal sagen Humor, sondern eher so an Lebendigkeit fehlt. Also Humor insgesamt fehlt der Serie auch. Es gibt ja keinen Tyrion.
Ja,
es gibt keine Tyrion.
Und damit meine ich nicht die späteren schlecht geschriebenen Tyrion-Witze, weil das habe ich viel gelesen. Ja, das ist doch gut, dass das nicht drin ist. Mhm. Darum geht's nicht. Tyrion war auch mal ein sehr ironischer Kommentator des Geschehens in King's Landing insbesondere. Und sowas gibt es halt aktuell nicht in der Serie, in der ersten Folge. Und das gibt mir noch ein bisschen zu denken, weil es in den Dialogen eben viel um den Plot auch geht.
Ja.
Und wenn das zu viel wird, dann könnte es vielleicht etwas trocken werden im Vergleich zum Original. Aber andererseits hat man wieder wunderschöne Perücken und Matt Smith, der einfach mir auch sehr viel Spaß bereitet hat, weil er sich ja auch da richtig vorbeißt in dieser Rolle.
Nach Morbius gerade so.
Ja. Ja, und ich finde, man muss natürlich auch so ein bisschen aufpassen, dass man es jetzt halt nicht dann irgendwann zu sehr nach dem Strickmuster von Game of Thrones irgendwie abhandelt. Deswegen fand ich es eigentlich sehr schön, dass sich, obwohl es sich vertraut angefühlt hat, hat sich das doch alles irgendwo ja nochmal sehr anders angefühlt. Und wenn es halt nur so Kleinigkeiten waren, wie so, warum haben die irgendwelche komischen Murmeln, die beim Sprechen da hinpacken oder dass halt die Drachen einfach sehr viel präsenter sind und dass die Leute das ja auch in King's Landing so null stört, weil sie haben wahrscheinlich jeden Tag irgendwie zig Drachen, die da irgendwie rüberfliegen. Und das fand ich schon sehr, sehr cool, dass die sich das da einfach auch so ein bisschen trennt von der Mutterserie.
Ne? Ah ja, ich weiß auch trotzdem, muss ich auch Jenny da nochmal bekräftigen, was ich früher in den, gerade in den ersten 4 Seasons von Game of Thrones so cool fand, war, dass ein Gespräch teilweise anfängt mit irgendeiner Anekdote aus Westeros, einer spannenden Geschichte. Dann wurde eine leichte Parallele gezogen zu dem, was gerade passiert, mit einem Augenzwinkern und so weiter. Ein paar Sätze nimmt man gar nicht so wahr, wie wichtig sie sind. Ich werde nie vergessen, als Cersei, wie hieß sie, Margaery Tyrell, mal kurz die Bedeutung von The Rains of Castamere in einem Nebensatz erklärt hat. Wie wenig wussten wir, was kurz darauf passiert auf der besagten Hochzeit da bei Walder Frey? Und deswegen, derartige Dialoge wären natürlich trotzdem cool. Gerade wenn sie dir dann den Boden unter den Füßen wegziehen, dass du es hättest kommen sehen müssen.
Ja, ich finde, wir sollten jetzt auch noch nicht zu streng mit der ersten Episode sein, so dass
Ich bin sehr zufrieden, aber ich glaube, nichts toppt ein Brandon Stark, der die Geschwister beim Akt erwischt und dann noch direkt vom Turm geworfen wird.
Ja, aber das wäre ja auch ein bisschen lahm gewesen, wenn sie versucht hätten, einen derart schockierenden Moment zu toppen.
Der auch wieder war. Ja, man hat es einfach nicht leicht. Ich muss auch gleich sagen, die Serie hat es von Sekunde 1 nicht leicht, auch nur irgendwie auf der einen Seite in die Fußstapfen treten zu wollen, zumindest von der Popularität von Game of Thrones, aber gleichzeitig was Eigenes zu machen. Das ist wahnsinnig schwer, weil der Name Game of Thrones der schwebt
ich
halt darüber.
Irgendwie gelesen habe, dass zumindest die erste Folge ja sehr, sehr gute Einschaltquoten irgendwie bekommen hat.
Also, und auch gute Rezensionen.
Was mich aber auch nicht so sehr verwundert, weil selbst so die Leute, die natürlich irgendwie rumnörgeln wegen Staffel 8 oder so, die Neugier ist halt trotzdem da so, ne? Weil du willst natürlich gucken, weil am Ende des Tages kannst du sagen, ja, ich hab's ja gewusst, ja, das ist alles scheiße, oder? Du sagst dann so, oh, Mensch, das ist ja gar nicht so.
Das ist ja ähnlich wie bei den Star Wars Serien. Ja? Ganz egal, wie die Kritiken ausfallen. The Book of Boba Fett und Obi-Wan Kenobi hatten extrem gute Einschaltquoten. Das, und das haben wir ja auch gesehen anhand von unseren Videos. Also, das spricht jetzt auch erstmal nicht für Qualität, aber die Neugier ist immer generell da. Natürlich. Entweder wie schlimmer könnt ihr es noch verhauen oder bringt ihr tatsächlich es zurück im alten Glanz und lasst es so
erstrahlen. Das wird ja auch was sein, was bei der Herr-der-Ringe-Serie so
voll,
sein wird.
Voll,
so,
voll, voll.
Ne? Ganz viele Leute nörgeln jetzt im Augenblick rum.
Jetzt
aber
schon, ja.
So diese ersten beiden Episoden, die ja dann am 2. September rauskommen, die werden sicherlich auch viel geguckt.
Also
werden.
Ja, über die Einschaltquoten dürfte sich, glaube ich, Amazon Prime so oder so keine Sorgen machen. Ich glaube, das Ding wird geguckt, wird es vielleicht gehatewatcht, auf jeden Fall. Aber die Einschaltquoten wird es geben von treuen Fans, von Leuten, die das Ding schon abgeschrieben haben, bevor sie es je gesehen haben und so weiter und so fort. Deswegen da glaube ich.
Das kommt aber auch so ein bisschen darauf an, jetzt nicht um zu sehr abzuschweifen zum Herr der Ringe, ob die Serie dieses Gefühl rekreieren kann und ob sie das will. Weil das, was viele, glaube ich, bewogen hat, nochmal House of the Dragon eine Chance zu geben oder überhaupt das zu schauen, Gefühl, ist dieses Gefühl zu haben. Und das ist auch das, was ich bei den Star-Wars-Serien zum Beispiel sehr beeindruckend finde, schon ab Mandalorian, dass ich dieses Gefühl habe, wieder in der Originaltrilogie zu sein.
Ja, ja, ja.
Und beim Herr der Ringe wird es, glaube ich, schwieriger, weil die Trailer zum Beispiel geben mir überhaupt kein Gefühl dafür, wieder in Peter Jacksons Welt zu sein. Aber ja, werden wir sehen. Es werden sicher viele Leute anschauen.
Ja. Wir bedanken uns ganz kurz bei dem Lobbyist des fernen Klosters für 49,99 €.
Wow, danke Lobbyist des fernen Klosters.
Aber ohne Frage oder sonst irgendwie was.
Wenn du eine Frage hast, bitte hau die in den Chat.
Crazy Nick Nick hat 20 € gespendet.
Danke.
Vielen lieben Dank. Hallo, ihr drei Lieben. Schön, euch endlich mal wieder live zu sehen. Die GOT-Streams habe ich ja nie live mitverfolgt, hatte euch dann noch nicht auf dem Schirm. Das hole ich jetzt bei House of the Dragon nach. Liebe und herzliche Grüße an euch.
Ich trage übrigens ein Armband, das du mir geschickt hast. Das ist total süß gewesen. Danke, danke.
Und
dafür.
Little Redrum hat uns auch 5 € gespendet und schreibt, liebe Urlaubsgrüße von der Ostsee. Hole den Stream auf jeden Fall nach, wenn ich wieder zu Hause bin. Ihr seid die Besten.
Vielen, du bist die Beste. Dank. Auch von dir. Vielen Dank, vielen Dank. Ich habe euer Geschenk bekommen. Muah, kann ich ja sagen. Wo machen wir denn jetzt weiter? Ich würde sagen, wir machen jetzt genau damit weiter, dass wir am Ende der Episode schon einen sehr wichtigen Schritt haben für die Haupthandlung. Und zwar nach Balons Tod und nach dem Bruch mit Daemon sagt sich Viserys, ich gebe meiner Tochter eine Chance. Und dann gibt es ja dieses Gespräch in den Katakomben zwischen den beiden, wo über die Vision, die Prophezeiung von Aegon Targaryen gesprochen wird. Song of Ice and Fire. Wie, bisschen Meta, muss man schon sagen. Wie hat euch dieses Gespräch gefallen? Erstmal den Chat. Von euch möchte ich das gerne wissen. Aber Jenny, was sagst du dazu?
Also als ich das zum ersten Mal gesehen habe, da ist innerlich alles in mir zusammengesackt. Das war Enttäuschung. Das war eine übertriebene Reaktion, weil es am Ende nicht so schlimm war, wie meine ersten Assoziationen waren, als sie angefangen haben, davon zu reden. Aber ich fand es doch sehr überflüssig, weil diese Serie ja im Worldbuilding, in der Atmosphäre, in der Inszenierung alles schafft, um dir das Gefühl zu geben, du bist wieder bei Game of Thrones. Und dann sagt dir jemand am Ende, du bist wieder bei Game of Thrones. Und das finde ich total übertrieben und sinnlos. Und vor allem, ich habe zwar nichts gegen das Ende des Nachtkönigs in Game of Thrones, aber ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock, je wieder irgendwas von ihm zu hören.
Ja, erst recht, wenn du weißt, wo die Reise endet.
Naja, das ist, wie gesagt, ich mag das Ende des Nachtkönigs und so. Aber das war so eine unnötige, so ein unnötiger Versuch, wieder so die Serien zusammenzunähen. Das weiß ich nicht, warum sie das gemacht haben.
Ja. Ich sehe das tatsächlich so ein bisschen, wie du hast davor schon mal den Mandalorian-Vergleich gebracht, den ich ja auch übrigens in meinem Recap gemacht habe, dass ich es schön finde, dass die Parallele ist, wenn ich The Mandalorian gucke, fühle ich mich wirklich wieder richtig wie in Star Wars und hier fühle ich mich wieder richtig wie in Westeros. Aber ich weiß ja auch, dass bei Mandalorian gab es 1-2 Anspielungen, die ich nicht gebraucht habe, so nach dem Motto, we will restore order to the galaxy. So, nein, stimmt ja, da geht ja die Reise hin, in Sequels. Und deswegen, ich muss jetzt auch nicht alle 2 Sekunden an den Night King erinnert werden, um noch die Wunden wieder aufzureißen. Sebastian.
Ja, geht mir ähnlich wie Jenny. Also, als ich das gehört habe, ich echt so, wie wirklich und dann
Sam hat er nicht
und vor allem, wo ich okay, also es ist eine Vision, die seit Aegon dem Ersten von König zum Thronfolger weitergegeben ist, so Jetzt bauen wir im Nachhinein irgendwie so die Rolle des Nachtkönigs denn doch nochmal irgendwie als die, war mir auch ehrlich gesagt ein bisschen zu viel und hätte jetzt nicht gebraucht, weil die Serie, finde ich, kann da auch gut auf eigenen Beinen stehen und ich hoffe, dass es das jetzt dann irgendwie auch so ein bisschen damit gewesen ist, dass sie das jetzt nicht zu sehr noch auslutschen, so nach dem Motto, oh, und wir müssen uns darauf vorbereiten und so, weil ich will jetzt lieber dann wieder das alles haben und hier so, weil das war so nettes Easter Egg, irgendwie unnötig, irgendwie ja dann auch so ein bisschen verwirrend, so, weil du dir echt denkst, so, wozu, warum, wieso?
Und später schreibt ja Samuel Tully ein Buch, das genauso heißt.
Na, er schreibt es, das habe ich in meinem Video falsch gesagt, er schreibt es ja, er hat ja nur beim Titel geholfen, aber das selbst ist, das ist ja merkwürdig, so, weil wo kommt auf einmal dieser Titel her, weil es wäre ja anders gewesen, wenn es irgendwie die Geschichte von Jon Snow und Daenerys genannt hätte oder keine Ahnung. Also war ein bisschen zu viel des Guten.
Es hätte komplett gereicht, wenn er einfach sagt, du musst auf dem Thron sitzen, ich vertraue Daemon nicht. Und Westeros braucht einen Targaryen auf dem Thron, um Stärke zu beweisen und so weiter, weil es ist ein sehr gefährlicher Ort. Ich glaube, es hätte komplett gereicht und dann hätten wir auch sagen können, ja, das macht er auch wegen dem Night King, hätten wir uns irgendwie denken können oder so, aber
ja, wie gesagt, ich hoffe einfach nur, dass sie es jetzt nicht irgendwie zu sehr ausschöpfen, dass es jetzt halt einfach wirklich mal so ein Name-Dropping gewesen ist, dass man sagt so, na, weißt du Bescheid, ne? Das kommt noch und dann ist auch wieder gut.
Aber die Szene, wo sie dann tatsächlich geprägkrönt wird, hat mir ziemlich, ziemlich stark gefallen. Auch der Matchcut, während sie wirklich erleichtert ist und sich auch respektiert fühlt. Und parallel sehen wir einen Daemon, der mit seinem Drachen so
recht. Oh, ganz kurz hier, Darth Furuta schreibt im Buch, wird diese Prophezeiung dankenswerterweise niemals erwähnt, weil sie absolut überflüssig ist.
Ja. Aber diesen Matchcut dann zu ihm, der sich ja dann in der Ehre verletzt fühlt und so weiter und der nach dem Streitgespräch sowieso mit seinem Bruder das Weite sucht und auf den Drachen steigt.
Caraxes, was für ein süßer.
Caraxes Mensch. Heißt der Drache?
Ja, ach, das ist wirklich einer meiner Lieblinge, weil er guckt ja dann auch so. Und das ist ja ein richtiges, exzentrisches Biest, der Caraxes.
Ich werde dir, solange die Streams noch laufen, einen Drachen schenken. Das verspreche ich dir hiermit.
Oh, ich will auch einen Drachen.
Nein.
Warum kriege ich keinen Drachen?
Weil Jenny über Drachen schwärmt, seitdem ich mit ihr streame.
Und man muss sagen, die Drachen sehen viel, viel cooler aus und individueller als bei Game of Thrones.
Stimmt, bei Game of Thrones war eigentlich immer nur die Farbe ein bisschen anders, aber alle drei sahen gleich aus.
Ja gut, aber das nehme ich nicht so krumm, weil zu Zeiten von Game of Thrones waren sie eigentlich eine ausgestorbene Art. So. Kein Mensch hat ja jemals wieder gedacht, dass es da noch diese Drachen gibt. Und deswegen finde ich es aber auch cool, dass wir hier jetzt so, wir haben jetzt diesen goldenen Drachen und den
Ihr Drache heißt Cyrax, ne?
Ja.
Und
so heißt ein Mortal Kombat.
Finde ich auf jeden Fall auch echt sehr, sehr cool. Ich mag auch Drachen. Aber ich kriege ja keinen.
Du kriegst auch noch irgendwas von mir. Du kriegst, weißt du, du kannst bei mir zu Hause mit Ghost spielen wieder.
Ja, aber ich will jetzt mit Drachen spielen.
Ja.
Also mit den Drachen ist, glaube ich, auch sehr wichtig, weil ohne zu viel zu verraten, es wird sehr, sehr viele Drachen in dieser Serie geben. Das heißt, es ist wichtig, dass wir die auseinanderhalten können, wenn wir sie sehen.
Deswegen müssen sie farblich besser von. Ja. Weil bei Game of Thrones, ich wusste nachher nicht mehr.
Ist nicht so, der eine sollte grün sein? Das sehe ich immer nur, wenn der wirklich bestrahlt wird, dass es ein bisschen anders ausschaut. Ich habe mir nur, Drogon war der Letzte.
Genau,
den konnte ich mir so ein bisschen merken, aber die anderen beiden.
Ja.
Sind wir Uwe auch dabei.
Ja, genau.
Also so kam das.
Siehst du, Cyberspace ZZ schreibt, aber Sebastian ist ja quasi ein Targaryen, da ist ein Drache doch Muss.
Ja, okay, du kriegst auch irgendwann sowas von mir. Wir haben doch damals, glaube ich, ein Drachenei verlost, als wir damals den großen Game of Thrones Season 7 Stream hatten. War das nicht so?
Ja,
irgendwie schon. Da so ein tolles, großes, akkurates Drachenei. Und das hat dann irgendjemand gewonnen im Stream, falls du zuguckst. Uns gibt's immer noch. Und ich hoffe, du hast dein Ei noch. Ich hoffe, es ist geschlüpft. und das ist so ein bisschen die Endposition, die wir haben. Also Rhaenyra wird jetzt anerkannt. Ich fand diese ganze Sequenz, wo auch ihr die unterschiedlichen Häuser die Treue schwören, die haben mir diese King of the North Vibes auch ein bisschen gegeben und auch zum Schluss Queen of the North von Sansa im Finale. Ich fand das eine wahnsinnig starke Szene und das können die heute auch einfach. Das sah wirklich aus. Ist ja auch Sopocznik ist der Regisseur wieder gewesen, der ja ein paar der besten Game of Thrones Episoden inszeniert hat. Und wer nach der Szene nicht drin ist, ich glaube, der wird Schwierigkeiten haben, generell wieder reinzukommen, weil mehr Thrones geht ja wohl kaum. Ja.
Ich habe mich auch sehr drüber gefreut, Bormund Baratheon nochmal zu hören und zu sehen und den Rickon, glaube ich, Stark.
Ja.
Das war auch schön, einfach nochmal so die bekannten Häuser zu sehen, die alle vor ihr knien.
Ja, weißt du, so ohne zu viel verraten, ich kenne mich halt nicht aus, ich habe die Vorlage nicht gelesen, aber werden die anderen Häuser, bekanntere Häuser noch eine größere Rolle spielen, ohne jetzt zu viel zu spoilern?
Ja.
Okay, siehst du, so einfach ist das. und ich glaube, damit sind wir jetzt erstmal grob durch. Oder hast du noch ein Thema, das dir auf den Lippen
brennt? Ich habe noch eine Spende hier, die mit deiner Frage verbunden ist. Und zwar hat Smart uns 10 Euro gespendet.
Danke.
Und fragt, sehen wir in House of the Dragon Melisandre in jüngeren Jahren? Und sehen wir, wie der dreieugige Rabe den Targaryen eine Vision der langen Nacht sendet?
Also ich sag dazu nichts.
Ja gut, also Melisandre könnte, ich weiß nicht, war die theoretisch könnte man...
Wie alt war sie nochmal?
Ja, weiß ich nicht, sie war auf jeden Fall ja durch ihren
Amulett
ja ziemlich, also theoretisch wäre das wahrscheinlich die einzige Möglichkeit,
einen Charakter
zurückzuholen. Und ich brauche keine Vision.
Night von der King, the Golden Years.
Ja, also deswegen. Also ja, sie könnte man tatsächlich ja irgendwie wiedersehen.
Ja.
Aber ich brauche jetzt nicht noch wieder irgendwelche dreieugigen Raben und sowas
alles. Ich fand halt auch die Resolution zu den dreieugigen Raben so bescheuert. Also das war, ich finde diese ganze Storyline mit dem dreieugigen Raben hat ja eh unsere Geduld gut getestet, weil niemand... glaube ich, auf der Welt hat gesagt, yay, endlich eine Brand-Folge. So bei Game of Thrones. Aber gerade als es hätte spannend werden können, haben wir gesagt, oh, ja, ich sitze im Garten und Theon stirbt endlich. So, ja, der Typ ist doch eh schon seelisch tot seit 2 Staffeln. Und ich habe übrigens bis zum Schluss nicht verstanden, wie Brandon Stark dann geschrieben wurde. Weil wenn man ihm gesagt hat, Brandon Stark, hat er gesagt, on the Three-Eyed Raven. Und zum Schluss Bran Stark, yep, hier, die Sky. Und dann wollte er auf einmal doch König sein und hat dann gesagt, ja, warum glaubt ihr, war ich die ganze Zeit hier? Ich so, also du spielst uns diese dritte Persönlichkeit immer nur vor. Du hast ja doch noch irgendwelche heimlichen Wünsche und Verlangen, selbst wenn du der Allwissende bist. Aber ich glaube, ich bin ganz ehrlich, ich habe schon häufiger in meinem Kopf das Szenario durchgehen lassen, wie eigentlich die Herrschaft von Brandon Stark aussehen muss, nach dem Ende von Game of Thrones, und es muss echt kacke sein. Weil wenn immer jemand mit einem Problem kommt und sagt, wir werden ermordet, ausgeplündert, vergewaltigt und so weiter, sagt er, alles was passiert, passiert, weil es genauso passieren muss. Und schönen Dank auch, du Arsch.
Aber es ist ja gut, dass wir jetzt eine Serie über coole Leute haben.
Ja, genau.
Es ist House of the Dragon und deswegen müssen wir nie wieder über Staffel 8 von Game of Thrones reden.
Genau. Ja. Und ich glaube, damit habt ihr noch ein Thema, das euch auf den Lippen brennt, zu dieser Episode. Jenny.
Drachen sind geil, aber ich glaube, das habe ich schon geäußert.
Wir könnten nur noch über die Königin reden, die nicht Königin geworden ist. Aber so viel hat sie noch nicht zu tun in der ersten Episode. Deswegen, ich glaube, das ist etwas, was wir uns aufsparen sollten für Folgen.
Ich meine, man hat ja schon im Trailer gesehen, dass sie da ja auch noch
eine größere Rolle
spielen wird irgendwie. Und ja, da, wie gesagt, man wird sie ja nicht einfach hier in diese Serie packen und dann nichts aus ihr machen. Also da wird noch bestimmt genug kommen.
Definitiv. Und wollen auch nicht zufällig oder versehentlich wieder was vorwegnehmen, was uns eventuell noch erwarten könnte, weil so groß war jetzt ihre Rolle in der ersten Folge nicht. Und deswegen, glaube ich, belassen wir es hierbei für diese Episode.
Vielleicht kann ich noch eine Frage klären, die sich niemand stellt.
Bitte?
Und zwar das Modell, an dem Viserys der Erste baut.
Ja.
Das ist nicht King's Landing, sondern das ist das alte Valyria, ist die Hauptstadt des alten Reiches. Und das werden wir noch sehr oft sehen.
Oh, Cool.
Bis es dann auch irgendwann fertig ist. Und dann kann man es sich als Lego kaufen und zu Hause auch aufbauen.
Ja. Ja, ich glaube, damit sind wir durch. Haben wir noch...
Ich habe alles hier fertig. Wir können mit unseren fünf
dann
Fragen
Dann sind wir
anfangen.
Bei den fünf Fragen. Dann kommen, kennst du die mittlerweile schon, unsere Katze?
Oh, die kenne ich.
Ja, kennst du? So, fünf Fragen. Was brennt euch auf den Lippen? Was wollt ihr von uns wundervollen Menschen?
Ich habe auch schon eine erste, die sogar auch noch mal zum Thema passt, nämlich von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Maeve oder Maeve 92. Welche erste Folge findet ihr besser? Game of Thrones oder House of the Dragon?
Da muss, also ich persönlich muss Game of Thrones sagen. Also Game of Thrones, die erste Folge, war für mich schon so spannend und hat auch so viel aufgebaut und gleichzeitig schon so viel etabliert und Tonalität, Charaktere und auch so extrem unterschiedliche Charaktere etabliert. Game of Thrones, all the way, baby.
Ja, ich glaube, ich muss zustimmen. Game of Thrones, auch wenn die, wenn ich sie wieder schaue, nie so übergut ist, wie ich sie in Erinnerung habe. Und ich dann auch immer merke, dass Varys und Littlefinger erst in der dritten Folge der Serie kommen. Aber ja, so ist es ja.
Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Also, ja.
Ist aber auch schwer, weil ich finde, Game of Thrones ist eine Episode, eine Serie, die auch zu denen zählt, die einen wirklich starken Piloten haben. Also die schon direkt vorgelegt haben mit der ersten Episode und dann darauf noch immer besser aufgebaut haben. Und deswegen, das ist jetzt keine negative Bewertung der Episode von House of the Dragon.
Und Game of Thrones, sollte man noch dazu sagen, war ja der zweite Versuch. Die haben ja einen Piloten von Game of Thrones gedreht mit teils anderer Besetzung. Ja. Der kam überhaupt nicht gut an, ähnlich wie bei dieser Spin-off-Serie jetzt mit Naomi Watts, die dann nie in Auftrag gegeben wurde. Da haben sie das alles quasi weggeworfen, den hat nie wieder jemand gesehen, nicht mal George R. R. Martin hat diese Folge gesehen und haben alles neu konzipiert und deswegen hatten sie schon den ersten Versuch, den sie versemmelt hatten und im zweiten haben sie dann quasi alles reingelegt, weil davon hing ja die Zukunft von der Serie ab damals, ob sie überhaupt kommen.
Ja.
Dann haben wir eine Frage, die gleich von zwei Leuten gestellt, einmal Super Papagei und SW.
Super Papagei.
Was sagen wir denn zum geplanten Jon Snow Sequel oder Serie?
Ich glaube, wir haben alles gleiche Gesicht so ein bisschen.
Ja.
Ich glaube, Gegenfrage, warum? So, ich meine, ich weiß, dass du Jon Snow hast.
Ja.
Ich hasse ihn nicht, aber er ist definitiv nicht die interessanteste Figur in dem Portfolio von komplexen Figuren, die wir bei Game of Thrones hatten. Und erneut, ohne auf das tote Pferd einzuprügeln, für mich wurde Jon Snows Rolle noch wesentlich uninteressanter, dadurch, dass seine Wiederkehr ja gar keine so wichtige Bedeutung hatte letztendlich in dem Kampf gegen den Night King, was ich diesem ganzen Story-Arc auch noch anlaste. Weil ich dachte, das ist der Payoff, deswegen haben wir Jon Snow, deswegen, I'm a bastard. I never asked for any of this. You're my queen. Die ganze Scheiße. Und jetzt ist er da hinter der Mauer. Was sehen wir jetzt? Wie er den Schnee gelb macht?
Ja, also wie gesagt, ich brauch's auch nicht. Also da müssen sie halt wirklich mit einem krassen Konzept irgendwie punkten, dass man da irgendwie sagt, ja, okay, das wird jetzt nochmal der Hammer. Aber wenn sie mir irgendwie kommen, oh, es gibt doch noch ein paar weiße Wanderer oben im Norden und es gibt noch die Nachtkönigin, die besiegt werden. Also, weiß ich nicht. Das kann sehr schnell wirklich sehr affig werden.
Ja,
und einfach nur Jon Snow mit den Wildlingen, wie
Tormund,
die da irgendwie
auf den würde ich mich
leben
freuen. Der,
oder so.
Der soll seine Serie kriegen.
Weiß ich auch nicht, ob man das irgendwie so braucht.
Ich habe auch so ein bisschen die Angst, dass sie die achte Staffel Redcon mit der Serie. Weil was soll jenseits der Mauer passieren, außer White Walker? Also was ist da? Und das können sie vielleicht nutzen, um das alles wieder zurückzuholen. Und wenn das passiert, dann ist mein Interesse wirklich endgültig weg.
Night King 2, Electric Boogaloo.
Zero Reviews würde gerne wissen, ist eure Erwartungshaltung an die Serie durch diese erste Folge sehr groß geworden oder haltet ihr den Ball noch flach?
Ich halte zurzeit generell den Ball immer sehr häufig flach, weil in letzter Zeit sind wir, also zumindest ich, echt häufig auf die Nase gefallen. Das letzte Beispiel war für mich Obi-Wan Kenobi. Also ich hatte mich echt auf die Serie gefreut und ich fand sie echt grottenschlecht. Also ich fand sie wirklich furchtbar. Aber gleichzeitig mochte ich schon die erste Folge von Obi-Wan Kenobi nicht so gerne. Also das hier ist definitiv allein schon inszenatorisch, sind das einfach zwei unterschiedliche Welten, qualitativ gesehen. Ich freue mich. Ich finde, das war ein mehr als gelungenes Setup und ich lasse es jetzt einfach auf mich wirken und schaue, was passiert. Ich will mich weder je wieder zu schnell in was vergucken und sagen, das wird so geil, es wird das Beste, weil dann werden mir auch Leute sehr schnell meine Integrität absprechen und sagen, ja, du schwankst ja so schnell von, oh, wie toll, bis hin zu scheiße und das machst du eh nur, weil du Klicks willst. Das ist nicht der Fall. Aber es gibt jetzt gerade keinen Grund, negativ zu sein. Gibt es nicht. Für mich zumindest. Mir hat die erste Folge richtig gut gefallen und ich bin gespannt. Erst recht immer, wenn ich dich so angucke, mit deinem ganzen Wissen, bin ich da ganz optimistisch erstmal. Vorsichtig optimistisch sind die Stichworte.
Ja, also ich habe ein bisschen mehr schon gesehen und halte den Ball flach, weil das gesünder ist, einfach fürs Schauen, wie du ja auch sagst. Also ich will ja auch nicht, dass das einfach nochmal versucht, das zu kopieren, was ich liebe, weil das Original ist unersetzbar. Und mein Eindruck ist bisher, dass das keine fehlerfreie Serie ist, aber dass sie einen sehr, sehr guten Eindruck macht und gerade gegen Mitte der Staffel nochmal ordentlich anzieht.
Das klingt vielversprechend. Sebastian?
Also ich habe mich gefreut, ich bin zufrieden mit dieser ersten Episode. Also die Erwartungen sind jetzt schon so ein bisschen höher, so, weil es ist natürlich irgendwo Game of Thrones, es ist HBO, da stellt man natürlich auch ein bisschen Ansprüche. Und diese Ansprüche wurden jetzt erstmal gut gecallt mit der ersten Episode. Und wenn dieses Niveau jetzt einfach so bleibt und sie wirklich anfangen, uns eine gute Geschichte zu erzählen, auch mit interessanten Charakterentwicklung und halt so dieses ganze Intrigenzeug und so, deswegen ja Game of Thrones eigentlich immer irgendwie auch gerne geguckt haben, dann hoffe ich, dass das auch irgendwie so bleiben wird.
Du, ich bin mittlerweile allein schon froh, das klingt immer so negativ, aber ich bin allein schon froh, ich habe die erste Folge gesehen, habe kaum was zu meckern gehabt, war drin und es war jetzt, hat sich auch nicht so irgendwie so angefühlt nach dem Motto, wir nehmen etwas, was ihr mögt und prügeln wie wild drauf ein, weil es uns Spaß macht. Nee, es hat sich wirklich toll angefühlt und das allein macht mich jetzt schon mal glücklicher und ruhiger. Und es fühlt sich auch nicht an wie Franchisierung bis dato. Das ist ganz wichtig, es fühlt sich nicht an, wir machen es, weil wir es können.
Ja gut, aber obwohl sie da ja, finde ich auch,
mit allen Ankündigungen,
Ankündigungen schon, wo ich mir denke, okay, haltet ihr erstmal den Ball flach, macht erstmal eine Serie, macht die gut und dann können wir gerne noch irgendwie die tausend anderen Projekte mit reinbringen.
Ja, aber erneut, um den anderen Vergleich nochmal zu ziehen, hier Mandalorian hat ja wundervoll funktioniert und großer Fan, aber als es dann losging, diese anderen Serien alle auszuschlachten, bis dato kommt für mich nichts an Mandalorian ran, was die im Hause Star Wars veröffentlicht haben und teilweise ist es peinlich, was sie sich da geleistet haben. Deswegen Mandalorian hat sich nicht angefühlt wie Franchisierung, sondern wir haben eine geile Idee für einen Space Western, der sich aber sehr organisch in diese Welt einfügt von Star Wars. Und der Rest ist Star Wars Quatsch, kennt ihr? Ja. Und Jon Snow fühlt sich bisher auch so ein bisschen, also allein die Ankündigung so.
Aber bis die kommt, wird es ja noch ewig dauern.
Ja.
Dann haben wir von Bidget Finner die Frage, eure Lieblingsfigur bis dato?
Ich glaube, ich muss Daemon Targaryen sagen. Weil er die größte Screen-Präsenz bis dato hatte. Aber das hat nichts zu sagen. Das ist die erste Folge. So.
Also meine Lieblingsfigur ist, glaube ich, Otto.
Ja, das passt.
Weil ich die moralisch verkommenen Figuren mag. Ich bin ja auch ein Lannister-Fan. Und Otto ist so jemand, der so undurchschaubar wirkt, selbst wenn er so offensichtlich problematische Anweisungen an seine Tochter gibt. Er wirkt auch nicht offen böse, was ich immer sehr schön finde, generell an Game of Thrones. Und deswegen geht meine Stimme an Otto Hightower.
Ich bin erstmal tatsächlich bei Rhaenyra. Ich finde es irgendwie sehr, sehr spannend, so was hier so mit ihr aufgebaut wird. Und ich finde es echt cool, so was mit ihr ja hier schon angedeutet wird, was da alles noch kommen kann. Finde ich sehr cool.
Und weißt du, was ich hier auch spannend finde? Selbst bei einer Figur wie Rhaenyra, ich habe immer noch diesen Spruch im Kopf von Varys, dass wenn ein Targaryen geboren wird, irgendwie die Götter eine Münze werfen, wird sie wahnsinnig oder nicht. Deswegen habe ich das Gefühl, wann immer wir einen Targaryen jetzt sehen on screen, haben wir eine tickende Zeitbombe. Und mal schauen, was da noch passiert. Ich meine, wir haben jetzt zumindest ein paar Targaryens gesehen, die auch so einen normalen Alltag haben. Aber wir wissen, zu was die halt fähig sind. Und das halt auch basierend auf den Sagen und auch basierend auf Danny selbst. Und ihr Bruder war ja sowieso ein Arschloch. Also, Arschloch ist noch nett.
So, dann haben wir die letzte Frage von L.E. oder einfach nur La. Wie findet ihr die Serie Die Dinos aus den 90ern?
Oh, wow, super. Super und super trauriges Ende.
Ja, das Ende ist ja mal einfach der fetteste Downer ever.
Vor allem gefühlt weiß ich eigentlich, woraus hinausläuft, aber für eine Kinderserie, die ich halt geguckt habe, nicht die Mama.
Aber es gab ja auch generell voll sehr, krasse sehr, erwachsene Themen. Also dieser,
wenn Robbie da in den Krieg ziehen muss und
ja,
so.
Ja, genau, wo es da auch so Anti-Sentimente gab gegen Vierbeiner. Ich glaube, Drogen waren Thema. Ja, ja. Ich glaube, die zweite Episode geht darum, wie man die Liebe in einer eingerosteten Ehe wieder entfachen kann. Ja, mit einem Paarungstanz. Also
es war auch schon,
also,
ja, es war schon eine sehr, sehr, sehr erwachsene Serie auch voll. So. Dafür, dass es dann trotzdem irgendwie sehr niedlich auch alles ausgesehen hat.
Kamen die Kostüme nicht auch aus dem Hause Jim Henson?
Ich meine ja.
Also
ja.
Die großartig. Das allein
ist. Fand allein immer toll, wenn sie an den Kühlschrank gegangen sind und sie ja,
da gab es mal so eine horrormäßige Folge, wo die ausgebrochen
ja, ja,
sind.
Ja, ja,
ja. Das ist toll. Also. Ja,
ich glaube, ich auf Disney Plus.
Ja, ne? Ich habe auch echt vor, die mal zu bingen. Die ist super. Aber ja, gute Frage. Das war definitiv mal eine andere Frage.
Und ja, hier, bin das Baby, muss mich lieb haben.
Genau, toll. Genau. Und wenn Jenny Drachen liebt, liebt sie natürlich auch nicht, oder?
Natürlich.
Na, Jurassic Park-Fan hier.
Ja.
Darf ich kurz dein Statement hören, weil da war ich krank. Ich habe ja ein Review zu Jurassic World 3 gemacht, teilweise auf die Fresse bekommen, so Eve, du meckerst ja eh immer, aber ich habe gesagt, das ist eventuell, ich zitiere mich selbst, eventuell der beschissenste Film des Jahres gewesen ist. Jenny, du als langjährige Begeisterte des Franchises und ich als jemand, der Jurassic Park als einen der seiner absoluten Lieblingsfilme bezeichnet. Möchtest du mir sagen, wie du zu Jurassic World 3 stehst?
Also es ist einer der schlimmsten Blockbuster, die ich in den letzten 10 Jahren gesehen habe. Hat die Reihe ruiniert, die, wo ich dachte, die kann man nicht mehr ruinieren.
Ja, habe ich auch gesagt.
Und hat es geschafft, unglaublich viele Dinos auf die Leinwand zu klatschen, bis es dich nicht mehr interessiert, dass sie da sind. Dabei sind die Dinos das Coolste an der Reihe. Und ich saß da wirklich drin und konnte es nicht glauben, wie handwerklich furchtbar, wie schrecklich geschrieben das Drehbuch ist und wie man so einen Filmgold so quasi in den Dunghaufen werfen kann.
Ja, das ist nämlich spannend. Ich erinnere mich nämlich daran, dass du und ich, wir haben sogar mal einen Livestream gehabt zu Jurassic World 2.
Ja.
Den ich ja schon so fürchterlich beschissen fand.
Ich mochte den.
Genau. Ich weiß, dass du da noch die Stimme...
Aber ich mag alles eigentlich, wo Dinos vorkommen.
Ja, und ich weiß, du warst da noch so ein bisschen die Sanfte von uns beiden und hast gesagt, ja, der ist doof und der ist trashig, aber der ist zumindest spaßiger Trash. Und ich habe gesagt, ja, aber ich will nicht, dass Jurassic Park Trash wird. Und dazu ist mir der erste Film zu heilig und so weiter und so fort. Aber ich saß im Kino bei Jurassic World 3 und habe an deine Worte gedacht bezüglich Jurassic World 2 und gesagt, ja, okay, ich wusste nicht, wie gut ich es hatte, bis ich diesen Rotz gesehen habe.
Das ist ja auch nicht mal Trash, ne? Weil Trash ist ja auch lustig irgendwie.
Trash ist auch irgendwo lustig und es war schon irgendwo lustig, dass dieser Indoraptor in die Kamera gegrinst hat wie ein Looney Tune Bösewicht. So, ja, genau. aber Jurassic World 3, also das war echt ein cinematisches Exkrement der Extraklasse. Sebastian, möchtest du auch nochmal deinen Senf dazu geben, einfach nur, weil du es kannst?
Nee, wozu? Also ich fand ihn ja auch furchtbar. Also ich kann nur nochmal wiederholen, was ihr jetzt schon gesagt habt und das können wir uns jetzt auch sparen.
Deswegen.
Weil es ist unsere Zeit nicht wert, für diesen Film sie noch irgendwie zu opfern.
Um Dieter Bohlen zu zitieren, dreimal nein, du bist nicht im Rekord.
Hier RTL3 schreibt, der Film könnte auf Tele5 laufen. Vielleicht packen sie ihn irgendwann bei Schläferz mit rein.
Ja, also, nee. Damit sind wir durch, das heißt, hui!
Das hättest du schon viel früher machen können eigentlich.
War wirklich nicht geschickt.
Das
gerade.
War die Bumerang-Moderation.
Ja, genau. Irgendwann fliegt es zurück mir gegen den Kopf. Das wird passieren.
Aber nur um mal...
wir hatten heute Notizen.
Hier,
ne?
Ich wollte gerade sagen, also damit man mal merkt, hier, André, vielleicht die Kamera. Normalerweise hat Yves ja keine Notizen, aber weil er sich Namen und sowas nicht merken kann, Man sieht es.
Also von Game of Thrones habe ich
es sind sogar tatsächlich, es stehen Sachen auf dieser Karte. Sie ist nicht einfach nur leer.
Also diese Karte war ja jetzt Deko für Monate hinweg. War Deko bei The Boys, war Deko bei Obi-Wan, war Deko bei Boba Fett. Und ich wollte einfach nur das Moviepilot-Logo in die Kamera halten, weil warum nicht? Das ist ja unsere Brand. Aber nein, diesmal wird es Notizen von mir geben, weil es ist sehr komplex, was auch für die Serie spricht. Sie ist definitiv komplexer als die Serien, die wir zuletzt besprechen
durften. Wir haben noch ganz kurz eine Spende von 10 Euro von Kubrai HD bekommen.
Danke.
Und Yves, du hattest ja einen Star Trek Fahrplan von mir bekommen. Wie schaut's aus damit?
Hast du das noch nie gesehen?
Vielen Dank für euren Content.
Okay. Warte. Also erstmal, ich bin ja 3 Wochen richtig ausgefallen. So richtig ausgefallen. Ich bin jetzt zurück und ich muss jetzt tatsächlich erstmal wieder in das Tagesgeschäft reinkommen und in meinen Alltag. Es gibt so viel, was ich noch aufarbeiten muss und so weiter. Ich habe auch vor, mehr Star Trek zu covern. Und bevor Jenny jetzt komplett eine Panikattacke kriegt, ich bin jetzt kein kompletter Star Trek-Noob. Ich habe früher, als ich klein war, mit meiner Mom die Originalserie gesehen, Live Long and Prosper. Und ich habe auch immer mal wieder was von Next Generation geguckt. Und das habe ich immer sehr geliebt mit Captain Picard. Ich habe aber nie wirklich Voyager geguckt, nie wirklich Deep Space Nine geguckt und von den neuen Sachen habe ich mich ganz ferngehalten. Also sowohl von Discovery als auch von
Picard.
Picard habe ich die erste Folge gesehen, dachte mir, was ist das für eine Scheiße. Also ich fand es nicht gut. Aber
also ich bin ein kompletter Star Trek Noob. Ich habe das Einzige, was ich halt wirklich gesehen habe, waren die Abrams Filme. Und halt früher vielleicht mal so irgendwie eine Folge hier und da, Raumschiff Enterprise, aber Star Trek ist echt irgendwie krass an mir vorbeigegangen.
Also diese Next Generation mit Picard war wirklich damals eine ganz tolle Serie, muss ich sagen. Die hatten auch so viele spannende Themen und haben die auch so clever aufgearbeitet, hatten gleichzeitig super spannende Charaktere. Dann habe ich mir Picard angeguckt. Was ist Star Trek geworden? Und da dachte ich mir, nee, du regst dich schon eh zu viel auf, was aus anderen Franchises wird. Wir Hessen davon einfach nicht mehr einschalten.
Aber im Winter kommt eine hervorragende neue Star Trek Serie nach Deutschland zu Paramount Plus. Paramount Plus startet ja im Winter. Mhm. Die heißt Star Trek Strange New Worlds. Und das ist wirklich die beste Star Trek Serie seit...
Echt? Okay.
Also wirklich... Also seit dem Peak quasi
mit Pike,
von...
oder? Ist das mit Pike?
Genau, mit Captain Pike und Spock. Und die hat nämlich den Ansatz, dass sie wieder so erzählt wie die Originalserie mit William Shatner und Leonard Nimoy. Das heißt Standalone-Episoden, Einzelabenteuer. Und die ist grandios.
Grandios, also, sagst du?
Nein, weil ich mag Picard nicht. Ich habe ein Riesenproblem mit Discovery und finde das irgendwie traurig, die letzten Serienversuche. Und Strange New Worlds war wie so eine Neuentdeckung meiner Star Trek-Liebe. Und dann habe ich nochmal alle wichtigen Filme geschaut und nochmal die Original Series durchgebinged und so. Also
Lieblings-Star Trek-Film? Wrath of Khan?
Ja, natürlich. Aber auch der 6., den finde ich auch toll, weil da hatte ich als Kind Albträume von.
Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mich nochmal an die Serien trauen würde, aber ich glaube, die Filme werde ich mir definitiv irgendwann mal geben.
Da gibt's ja diese Odd-Even-Regel.
Ja, das habe ich auch schon alles gehört, aber ist halt so.
Ja, und damit sind wir jetzt wirklich durch. Dann sage ich Danke zunächst an Hardy und André, unsere Jungs in der Box. Wo sind die Jungs in der Box? What's in the Box? Danke euch beiden. Dann geht ein fettes Dankeschön raus an den heimlichen Star dieser Show, Hocker.
Ja, Hocker ist heute ein bisschen
ruhig.
Ja, Hocker kann sich die Namen alle nicht merken und deswegen steht Hocker nur einfach daneben.
Danke dir, Sebastian. Und auch wie du es mit der Community hinkriegst. Ich krieg das ja immer nicht hin. Ich glaube, ich bin viel zu ADS-lastig dafür.
Wahrscheinlich schon, ja.
Deswegen danke dafür. Danke, Jenny.
Es ist so unhöflich, diesen Community-Gag so über eine Person hinweg.
Ein Community-Film wurde heute quasi bestätigt. Ja.
Six Seasons and a Movie.
Muss sein. Jenny, vielen, vielen Dank. Es ist wundervoll, dich jetzt wieder hier begrüßen zu dürfen in den Streams. Und ich freue mich auf weitere Westeros-Gespräche mit dir.
Ja, danke für die Einladung. Hat wieder einen Riesenspaß gemacht.
Und wo finden wir dich noch überall, also für alle da draußen?
Also ihr könnt natürlich den Movieplot-Podcast Streamgestöber hören. Da sprechen wir regelmäßig über Serien. Und außerdem bin ich bei Twitter als Gafferlein mit Doppel-F. Abonnier. Und bei movieplot.de schreibe ich natürlich, über House of the Dragon habe ich schon ein paar Texte veröffentlicht.
Abonniert, lest, hört, es lohnt sich. Größter Dank gilt euch. Ohne Spaß. Vielen, 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 vielen Dank, dass ihr wie immer so zahlreich erscheint, dass ihr uns weiterhin die Treue schwört, dass ihr uns auch privat teilweise kontaktiert. Das hat mir wirklich eine Menge auch bedeutet, als ich jetzt nicht da war, wie viele von euch geschrieben haben. Danke dafür, wirklich. Auch danke für die Spenden. Wir würden euch nie drum bitten, aber wir wissen es echt zu schätzen. Deswegen danke, danke, danke. Ich kann es nicht häufig genug sagen. Ich klinge wie ein kaputter Plattenspieler, ist mir scheißegal. Aber es muss ich am Ende dieser Sendung echt immer machen, weil ohne euch wären wir nicht hier, wo wir sind. Und es fällt mir gerade jetzt noch mehr auf, weil das letzte Mal, als wir Game of Thrones Streams hatten, wenn man sich unser Studio damals angeschaut hat und wo wir jetzt sind, und das haben wir euch zu verdanken, nur euch, kann ich nichts anderes zu sagen als Danke, weil diese Show, die ist euer Baby. Wir sind nur diejenigen, die es dann für euch ausführen, weil ihr danach fragt. Deswegen danke, danke, danke dafür. Normalerweise habe ich immer thematisch irgendeine Verabschiedung, aber daran erinnert mich Sebastian erst immer, bevor ich Tschüss sage. Deswegen, wie verabschieden wir uns denn hier?
Mit Dracarys.
Dracarys. Ach, guck mal. Das sind wir beide. Siehst du das, Jenny? Wie schön. Ich habe echt abgenommen.
Aber das ist ja da im Hintergrund, das ist ja noch, da sind ja noch nicht die alten.
Ja, die ganz alten, die haben wir ja teilweise gelöscht, weil der Sound so schlimm war, dass ja Leute teilweise Hörschäden bekommen haben.
Die sind, da haben wir auch über Star Wars.
Star Wars, weißt du noch? So, dann Dracarys, einen wunderschönen Abend noch und wir sehen uns sehr bald wieder hier auf Moviepilot, auf Filmstarts. Man hört die gute Jenny bei Streamgestöber und liest sie auf Moviepilot.
Und diesen Stream hört man ja jetzt auch auf
Streamgestöber. Ja, auf Streamgestöber. Macht's gut. Ciao.